Was zusammengehört, spielt gegeneinander. Macht euch bereit für eine neue Folge von Lieblingsgegner, eurem Brettspiel-Podcast mit Simon und Simone. Sie teilen alles, außer den Sieg.
Hallo und herzlich willkommen zu der großen Jahresrückblicksfolge von Lieblingsgegner. Ich sitze gegenüber von der Simone.
Hallo, auch von mir, und ich sitze gegenüber vom Simon. Ganz normal, ganz klassisch. Es ist eine Spezialfolge, aber es ist eigentlich sonst alles so wie immer.
Eigentlich so wie immer, außer dass wir uns heute nochmal groß vorbereitet haben und unsere Listen durchgeschaut haben. Was haben wir denn so dieses Jahr gespielt? Und haben uns in zig verschiedenen Kategorien unsere Top 3 herausgesucht. Am Ende der Podcast-Folge wird es auch unsere Top 5 of all time des Jahres geben.
Of all time des Jahres ist halt auch so ein bisschen so ein Gegensatz.
Ja, also die Top 5 des Jahres wird es geben.
Kategorienunabhängig.
Wir haben uns auch dazu entschieden, auch nochmal später so ein bisschen klassisch in Familienspiel, Kennerspiel, Expertenspiel zu unterteilen. Aber wir haben auch ganz viele verschiedene Kategorien, die auch verschiedene Mechanismen bedienen, die wir vielleicht dieses Jahr viel gespielt haben, während das andere Mechanismen dann doch irgendwie gar nicht in unsere Top-Liste geschafft haben, weil zum Beispiel Deckbuilding wir gar nicht so viele neue Spiele da gespielt haben, komischerweise.
Genau, es gibt auch Kategorien, die hatte der Simon sich vorher überlegt, da sind dann nur zwei Spiele drin.
Und ja, dann, das macht keinen Sinn.
Ja, es ist ein bisschen witzlos, da eine Top 3 aus zwei Spielen zu machen.
Genau, andererseits gibt es zum Beispiel auch die Rätselkategorie, wo wir tatsächlich nur zwei Titel drin haben. Aber
stimmt,
weil wir die auch wirklich empfehlen wollen nochmal. Also es ist quasi die Roundup-Folge des Jahres. Wer sich jetzt gefragt hat, was können die beiden denn jetzt wirklich am Ende des Jahres empfehlen von allem, was sie hier besprochen haben oder auch noch nicht besprochen haben, dann würde ich sagen, seid ihr hier an der richtigen Stelle. Wir verweisen auch ausdrücklich auf die Folgen, die wir zu den Spielen oder zu fast allen Spielen schon gemacht haben. Das heißt, das wird hier wirklich nur ein ganz kurzer Eindruck immer zu den Spielen sein, wird eine Top-Listen-Folge sein und von daher erwartet jetzt keine riesen Regelerklärung oder so. Wer aber mehr zu den Spielen erfahren möchte, der findet sicherlich in den letzten über 20 Folgen, die wir gemacht haben, das haben wir ja auch meistens in Titel geschrieben, findet er da die Spiele. Und da könnt ihr dann gerne nochmal reinschauen oder reinhören, wenn euch etwas besonders angesprochen hat.
Ja.
Genau.
Und dann geht's schon direkt los, oder?
Ja, ich würde sagen, genau, Kapitelmarken gibt es auch. Das heißt, wenn ihr keine Lust habt auf irgendeine Kategorie, wo ihr sagt, was soll ich denn mit Beat spielen? Keine Ahnung, mag ich gar nicht. Könnt ihr da gerne auch vorskippen. Ansonsten, findet ihr, wie gesagt, unsere Top-Spiele auch in der Beschreibung.
Ja.
So, eure Spiele des Jahres, bevor wir jetzt hier wirklich anfangen, eure Spiele des Jahres könnt ihr uns gerne auch schreiben. Wir kriegen immer ganz nette Nachrichten, per E-Mail oder bei Instagram, freuen wir uns immer sehr drüber.
Ja, der Simon schickt mir immer Screenshots von den Nachrichten und ich freue mich auch immer.
Ja.
Und dann gucke auf mein Handy und sehe irgendeinen random Screenshot und freue mich dann immer über eine liebe Nachricht. Also ja. Uns beide erreichen die Nachrichten und wir freuen uns beide darüber.
Ihr dürft euch aber auch gerne kritisch äußern. Das ist auch erlaubt und auch erwünscht. Ne? Nur so kann man wachsen. Fangen wir an mit der ersten Kategorie. Und das ist die Zwei-Personen-Kategorie.
Ganz klassische Kategorie für uns, würde ich mal behaupten.
Genau, ihr wisst es ja, wir spielen ja fast alles erstmal nur zu zweit, solange es geht, und probieren es dann gegebenenfalls später nochmal in einer größeren Runde aus. Aber ich würde sagen, der Hauptplayer-Count bei uns im Jahr liegt wirklich bei zwei Personen, auch bei der Arbeit bei mir. Ich würde sagen, dass ich bestimmt 80% der Spiele oder der Partien locker zu zweit habe. Ich meine, das könnte man sogar nachschauen. Könnte man, wenn man wollen würde.
Aber muss man nicht.
Muss man nicht.
Ja, wer soll denn jetzt mit seinem dritten Platz anfangen?
Ja, genau. Fang du doch mit deinem dritten Platz an und erzähl mal was dazu. Was hast du denn da dir überlegt?
Also, mein dritter Platz an Zwei-Personen-Spiele ist tatsächlich Pipoca. Mhm. Oder wie ich es liebevoll nenne, Pipcorn.
Genau.
Weil ich das immer noch irgendwie damit verknüpfe. Und Pipcorn haben wir, jetzt habe ich sogar gesagt, Pipoca haben wir, ich glaube, in der letzten Folge vorgestellt. Ist ein Shedding-Spiel.
Ein
Ladder-Climbing-Spiel. Und wir poppen unser Popcorn quasi.
In einer Hand spielbar.
Genau, in einer Hand spielbar aus unserem Topf raus. Und Wir haben es noch nicht lange, aber es hat sich so in mein Herz gespielt, dass ich jetzt jedes Mal, wenn wir spielen, sage ich, oh, komm, eine Runde Pipoca. Und dann sagt der Simon, ach ja, komm. Ja.
Ist auf jeden Fall auch für die Feiertage gesetzt. Ich kann es absolut verstehen. Ist ein ganz tolles Spiel. Hab's jetzt auch im Spieletreff noch gespielt. Und da ist es auch richtig gut angekommen. Und es hat auch eine Lernkurve, das muss man auch dazu sagen.
Auf jeden Fall. Und deswegen mein dritter Platz.
Sehr gut. Mein dritter Platz ist Orbiter. Auch da haben wir natürlich, ich sage das jetzt nicht immer, wenn wir darüber gesprochen haben. Wenn wir nicht darüber gesprochen haben, erwähne ich es. Orbiter ist das Spiel von GeoNeil, wo wir auch eigentlich eine Art Ladder Climbing haben. Eine Art Ladder Climbing Stichspiel ähnliches Ding, bei dem wir, ja, was war das nochmal, mit der Galaxie. Also wir müssen uns irgendwie mit Kartenwerten übertrumpfen, aber die Kartenwerte werden im Laufe des Spiels angepasst. Wir spielen nämlich einfach nur Farben aus und je nachdem, wie oft die schon gespielt wurde, haben die einfach einen anderen Wert. Sehr cooles, cleveres Ding und hat mich tatsächlich nachhaltig überzeugt. Ich finde das immer noch richtig gut und wäre eine ähnliche Kategorie sogar wie Pipoca, dass man einfach sagt, okay, 5 bis 10 Minuten, lass noch schnell Orbiter dazwischen schieben. Finde ich immer noch richtig stark, mein Platz 3.
Ja, dann mache ich direkt mit dem Platz 2 weiter, oder?
Ja.
Genau, da hat es Hexentafel hingeschafft. Und Hexentafel ist ein abstraktes, ich würde sagen, schachähnliches Spiel.
Ja.
Und wir spielen gegeneinander. Einer versucht, den König zu umzingeln und der andere versucht, mit dem König zu entkommen. Es ist super simpel, super runtergebrochen auf das Wesentliche. Wir haben schon echt viele Partien gespielt und wahnsinnig viel Spaß dabei gehabt. Und das ist immer schön, dass man den anderen so ein bisschen überlisten möchte und das dann manchmal auch schafft. Und dann fühlt man sich wirklich sehr schlau, wenn der Plan aufgegangen ist.
Und es ist auch unterschiedlich schwer teilweise. Also schwarz und weiß spielen ja auch ein bisschen asymmetrisch und da bleibt es dann meist auch nicht bei einer Partie, weil man sagt, nee, jetzt möchte ich die andere Seite auch nochmal spielen und das ist ein Spiel, ich kann es jetzt schon vorweggreifen, nee, ich greife es mal noch nicht vorweg, ich sag's gleich erst. Denn mein Platz 2 ist Black Hats und Black Hats war tatsächlich unsere zweite Folge, glaube ich, unsere erste richtige gespielt. Und das ist ein Spiel, bei dem wir uns duellieren darum, Daten zu extrahieren aus dem Cybernetz. Und wir haben asymmetrische Leute, die wir durch das Web steuern. Und das Interessante ist, dass es so eine Art Sportevent-Feeling hat. Das heißt, wir können uns die Daten auch im gleichen Subnet hin und her werfen. Wir können das gesamte Spielbrett manipulieren und den zu unseren Gunsten nutzen und da steckt so viel drin. Ich fand die Idee so stark und es hat mich nachhaltig total geflasht. Black Hats ist mein Platz 2.
Sehr, sehr cool. Und mein Platz 1 kommt als nächstes und das vielleicht könnte das schon angeklungen sein, dass ich dieses Spiel wahnsinnig toll finde. Es geht um Orapamein. Orapamein ist ein Rätselspiel, beziehungsweise ein Logik-Puzzle-Spiel. Und wir haben so eine Art Schiffe versenken Bord und legen dem anderen die Edelsteine hin, die er dann mit seinem Laserstrahl finden muss. Und der Laserstrahl prallt an den Edelsteinen ab und ändert seine Farbe. Und wir können immer eine Frage stellen und quasi den Laserstrahl von einem bestimmten Punkt in den Boden schießen und bekommen dann eine Antwort zurück und müssen dahingehend dann herausfinden, wie die Edelsteine angeordnet sind. Und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß, das zu rätseln. Das ist auch wieder Deduktion so runtergebrochen auf das Wesentliche.
Ja. Ich bin froh, dass du es auf der Liste hast. Das ist auch wieder so eine Kategorie bei 2 Personen. Ich weiß nicht, wie viele Spiele ich da in der Auswahl hatte. Es waren mit Sicherheit über 20. Und da hätte man locker auch eine Top 10 draus machen können. Da waren wirklich ganz, ganz tolle Titel dabei. Und Orapamein finde ich auch immer noch klasse. Aber hat es nicht auf meine Liste da geschafft. Aber dafür Hexentafel. Denn das ist bei mir auf Platz 1 und das hat den besonderen Grund, dass ich es einfach schätzen gelernt habe, Leuten dieses Spiel auch beizubringen. Ja, also wir haben das im Urlaub ja, glaube ich, zum ersten Mal so richtig ausprobiert in Wien und haben da einige Partien gespielt. Und mittlerweile habe ich es auf der Arbeit auch ein paar Klienten gezeigt, die einfach sehr schachbegeistert sind und gesagt haben, möchtest du nicht Schach spielen? Und ich sage, ich zeige euch mal Hexentafel. Und das ist richtig gut angekommen, weil es eben ein super knackiges Spiel ist, was super simpel eigentlich ist und was immer eine hohe Konfrontation irgendwie hat. Und ich glaube, dass Menschen, die Schach mögen, das auch richtig gut gefallen können. Ist leider ja nicht so einfach zu bekommen, aber ich bin, glaube ich, die Person, zumindest laut BoardGameGeek, die es am häufigsten gespielt hat. Ich bin das bei 72 ja Partien.
Richtig cool. Aber ja, wir haben ja auch schon jemanden gesehen auf dem, auf dem Discord-Server, der sich das selber nachgebaut hat.
Ja, genau. Und der feilt da auch immer noch weiter dran und steckt andere Leute an. Also,
ja, habe ich gesehen. Das ist echt cool.
Ich kann das nur empfehlen. Und scheinbar gibt es auch die Möglichkeit, es irgendwie online mal anzutesten. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Aber das ist ein Ding, eine Reimplementierung von Nefertafel, ein Wikinger-Schach aus dem Jahre 400 ungefähr. Und was die Stellschrauben an der richtigen Stelle dreht. Aber da kommen wir gleich noch oder nachher noch mal drauf bei den Top-Reimplementierungen. Aber jetzt geht's erstmal weiter mit dem nächsten Genre, und zwar den Koop-Spielen. Und ihr wisst es ja, wir sind zwar unsere Lieblingsgegner, aber Koop-Spiele machen uns ja trotzdem Riesenfreude. Wir spielen es immer wieder. Ich würde auch sagen, die Koop-Liste jetzt war auch wieder immens lang und wir haben ja auch so viele Spiele gespielt, die wir schon seit Jahren in der Sammlung haben. Ob es ein Too Many Bones ist oder ein Unsettled oder das weiß ich, es gibt ja einfach ganz viele tolle, die sich auch sehr lange halten bei uns. Aber mein Platz 3 in diesem Jahr ist One Hit Heroes. Erschienen jetzt auch bei Frosted Games auf Deutsch, allerdings leider noch nicht mit den Erweiterungen, weil die finde ich tatsächlich nochmal eine Spur, machen das Spiel nochmal eine Spur besser.
Mhm.
Wir haben den englischen Kickstarter und wir haben eigentlich den Gag, dass wir einen Boss oder mehrere Gegner schnetzeln müssen. Und wir dürfen dabei aber keinen einzigen Schaden nehmen, weil sonst sind wir sofort tot und haben verloren. Und das finde ich einen sehr coolen Gag, der auch mit einem interessanten Agro-Management-System verknüpft ist. Das Kartendeck, was wir haben, das verbessern wir immer nach gewissen Runden, beziehungsweise nach den Kämpfen, die wir haben. Wir kämpfen immer in so Wellen. Und das ist wirklich ein tolles Spiel. Ich mag es richtig gerne. Wir haben es komplett durch. Zumindest alle Bosse, auch die es im Kickstarter gab, einmal. Und haben es auch nochmal angefangen, auch nochmal mit zufälligen Aufwertungskarten. Auch das sehr schön.
Mit erhöhter Schwierigkeit.
Erhöhter Schwierigkeit. Ich muss sagen, ich finde das auch designtechnisch richtig clever gemacht. Die waren sehr abwechslungsreich, die Gegner. Und vor allen Dingen hatte man immer einen guten Überblick übers Deck. Deshalb One-Hit Heroes bei mir auf Platz 3.
Ja, One-Hit Heroes hat es leider nicht in meine Liste geschafft, aber ich finde es auch wirklich wunderbar und vor allem die Abwechslung zwischen den einzelnen Bossen fand ich wirklich spannend. Ja, und mein Platz 3 ist Wilmot's Warehouse. Das ist ein ganz besonderes Spiel, würde ich mal sagen, denn es ist so eine Art gemeinsames Memory. Wir müssen in Wilmot's Warehouse Waren in ein Lager einräumen, an die richtigen Stellen und uns später aber auch noch dran erinnern, wo was steht. Und das machen wir, indem wir uns eine Geschichte zurechtspinnen und mit verschiedenen Schwierigkeiten. Manchmal darf nur einer zum Beispiel die Karte sehen, die platziert wird. Und das macht es natürlich super interessant und total spannend, wie man dann merkt, wie sehr das hilft, dass man sich so eine Geschichte zurechtschustert, denn man erinnert sich wirklich am nächsten Tag noch an die Platzierung.
Auch in der nächsten Woche, ja.
Ja, also Wilmot's Warehouse, ein total cooles Erlebnis. Ich glaube vor allem mit nicht ganz kleinen Kindern, aber mit Kindern auch ganz cool.
Ja.
Und ja, kann ich empfehlen.
Ich finde es auch super. Hat es auch knapp nicht reingeschafft bei mir. Auf Platz 2 bei mir ist ein Spiel, was wir heute sogar noch gespielt haben und was ich mit jeder Partie irgendwie noch mehr schätzen lerne. Und das ist Eternal Dex. Wir werden es später noch in einer anderen Kategorie sehen. Das ist ein Spiel, bei dem wir quasi kein klassisches Deckbuilding haben, wie wir es kennen, dass wir uns einzelne Karten kaufen, sondern wir bekommen ganze Decks in unser Deck wieder rein und müssen versuchen, dass wir nicht alle Karten loswerden. Weil wenn wir nicht mehr nachziehen können, haben wir verloren tatsächlich. Oder haben alle verloren. Es ist kooperativ und wir versuchen in verschiedenen Stages unterschiedliche Bedingungen zu erfüllen. Heute hatten wir sogar einen Boss da drin, der war echt knackig und wir haben gemerkt, nicht ganz optimal gespielt. Mhm. Durchaus fordernd, cleveres Ding. Es geht häufig auch so ein bisschen darum, was könnten die anderen für Karten haben. Viele Informationen sind offen, wir haben aber verdeckte Kommunikation. Und für mich ist Eternal Decks einfach eine große Wundertüte an tollen Spielideen, denn irgendwie gefühlt ist das, sind das 5 Spiele in einem. Also es ist ein großes Grundkonzept und darum herum haben sie sich so viele tolle Sachen überlegt, dass da nachher wirklich jedes Level sich komplett anders anfühlt. Und für mich ist Eternal Decks ein absolut großartiges Spiel.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend und abwechslungsreich und macht große Freude. Mein Platz 2 im Koop-Bereich ist Tidal Blades 2. Mhm. Eine Kampagne, die wir dieses Jahr gespielt haben, gestartet und gespielt. Und wir erleben ja eine Geschichte mit den Tidal Blades und müssen eigentlich immer uns durch ein Level kämpfen und die Gegner besiegen. Und haben eine ganz besondere Art, wie wir unsere Fähigkeiten aktivieren. Wir haben so ein Raster und spielen Karten rein und können immer Reihen und Spalten aktivieren und die Fähigkeiten auf den Karten ausführen. Und das macht es ganz interessant und ganz besonders, finde ich. Und war auch recht abwechslungsreich. Gerade der Endkampf hat uns ja wahnsinnig gut gefallen.
Ja, stimmt. Das Finale war toll, ja.
Ja, also hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Hatten wir viel, viel Spaß mit, finde ich.
Ja, also für einen Dungeon Crawler, wo wir ja nicht so die größten Kenner des Genres sind, ist man da richtig gut reingekommen. Hatte auch ein paar schöne Mechaniken. Sah bunt aus. Auch das fand ich mal schön und abwechslungsreich. Und hat mir auch sehr gut gefallen.
Ja,
und abwechslungsreich ist ein guter Stichpunkt, denn wir beide haben auf dem Platz 1 ein Spiel, was uns dieses Jahr, glaube ich, kann man auch einfach mal sagen, nachhaltig geflasht hat. Und das ist Aridia.
Und wenn man es genau nimmt, ja eigentlich nicht nur dieses Jahr, oder?
Wir haben es im letzten Jahr. Nee, wir haben es, glaube ich, sogar dieses Jahr angefangen. Also es war am Anfang des Jahres. Und wir haben es ja auch über das halbe Jahr gefühlt verteilt gespielt. Die letzte Partie war im Juni und die erste war im Januar tatsächlich.
Ah, okay. Also wirklich komplett in diesem Jahr.
52 Stunden und 54 Minuten haben wir in diesem Spiel verbracht, wenn wir die Minuten nicht mitrechnen, die wir vielleicht auch in unserer Freizeit gerätselt haben.
Das stimmt. Ja, haben wir den Namen schon gesagt?
Ja, Aridia.
Aridia. Ja, was sollen wir zu Aridia sagen? Willst du anfangen? Es ist einfach der Hammer.
Es ist ein großes Rollenspiel-Epos, ohne eine riesig epische Geschichte zu erzählen, aber mit so viel Liebe zum Detail einer, ich will jetzt nicht sagen Open World, aber schon einer großen Spielwelt, bei der man so viel entdecken kann, bei denen es Rätsel gibt, die erst nach 30 Stunden irgendwann gelöst werden können. Es gibt immer wieder Begegnungen, die einem ewig im Kopf bleiben und vor allen Dingen auch das Begegnungssystem mit anderen Charakteren, dass man eben auch gewisse Charaktere vorlesen oder vortragen soll mit einer bestimmten Stimme beispielsweise.
Ja, und man erlebt viele, viele kleine, mittelgroße Abenteuer. Man begegnet Charakteren immer wieder. Das ist auch total toll. Die entwickeln sich weiter und sprechen mit dir über unterschiedliche Dinge. Man trifft die mehrfach. Und es ist total toll, wenn es plötzlich klickt und man merkt, ach, guck mal, hier brauchen wir den Gegenstand, den wir vor 30 Stunden gefunden haben.
Ja, genau.
Und das ist total toll. Und das hat uns wirklich nachhaltig fasziniert, dieses Spiel. Und begeistert. Und 52 Stunden hast du gesagt. Also da merkt man schon, wie viel Spaß wir auch damit hatten und wie lange.
Ja. Ja, Material ist auch fantastisch, ne? Immer wieder bemalte Gegner auch herauszuziehen, die schon vorher bemalt sind.
Ja.
Das Kampfsystem hat mir persönlich auch ganz gut gefallen. Man hatte einen Progress auch während des Spiels. Also ich würde auch sagen, wahrscheinlich die beste Kampagnenspielerfahrung, die wir bisher auch hatten. Und wir haben wirklich einige tolle auch gespielt.
Ja, auf jeden Fall. Also wohlverdienter Platz 1 im Koop-Bereich.
Absolut. Dann gehen wir doch mal zu einem Genre über, das man immer braucht. Denn einen Absacker, den kann man immer gebrauchen. Ja? Also was stellt man sich unter einem Absacker vor? Auch das ja wieder sehr definitionsspezifisch, definiert sicherlich auch jede Person unterschiedlich. Für mich ist ein Absacker wirklich etwas, was locker flockig ist, was in 10 bis 30 Minuten vielleicht gespielt ist. Höchstens, wenn wir zu zweit spielen, vielleicht auch mal in 5 bis 15 Minuten. Und was allem, auch nicht so viel Hirnschmalz braucht.
Genau, und was schnell erklärt ist.
Genau. Und da haben wir wirklich dieses Jahr auch wieder so viele tolle Spiele gespielt. Und ich sehe, bei dir ist der dritte Platz tatsächlich ja ein Spiel, was gar nicht in diesem Jahr erschienen ist, was wir uns aber auch erlaubt haben draufzupacken, weil das ist ja unsere Top-Liste.
Genau, und mein dritter Platz ist Trio. Trio haben wir, das ist eigentlich das Spiel unseres Sommerurlaubs. Ja. Da haben wir ja auch zur Genüge drüber gesprochen und es auch zur Genüge gespielt. Wir versuchen Kartentrios abzulegen, also quasi Drillinge zu finden, die aber auf die unterschiedlichen Kartenhände verteilt sind. Und ich kann quasi den Simon fragen, zeig mir deine niedrigste Karte oder gib mir mal deine höchste Karte und bekomme dann zum Beispiel die Eins zu sehen und muss dann bei anderen Leuten oder bei mir auch die Einsen finden. Und dann darf ich sie ablegen und versuche so das Spiel zu gewinnen. Und das ist total spannend, denn wenn ich es nicht schaffe, ein Trio zu bilden in meinem Zug, dann nimmt jeder seine Karten wieder auf die Hand. Und ich muss mir dann merken, welche Karte war das denn beim Simon? Welche Karte war das denn bei der anderen Person? Und da entstehen total lustige Situationen, weil man dann plötzlich merkt, oh Mist, ich muss das doch eigentlich wissen. Aber welche Karte war das denn jetzt nochmal? Welche Karte war das, die in der Mitte liegt?
Ja.
Also da kommt man so durcheinander und es macht einfach Spaß und ist ein prima Absacker.
Ja, war auf jeden Fall für den Sommerurlaub sehr lustig, würde ich auch sagen. Mein Platz 3 sind die glorreichen Gilden von Buttonville. Ein Spiel, wo ich merke, das ist irgendwie noch gar nicht so richtig angekommen. Wieso hört man da so wenig drüber? Ich habe auch schon ein paar Kritiken gesehen, die gesagt haben, ah, ist nicht so spannend. Und ich muss sagen, das Spiel braucht ein paar Partien. Ja, also das ist kein Spiel, was man nach der ersten oder zweiten Partie, wo man sagt, oh mega. Aber wenn man so richtig reingekommen ist, weil man auch versteht, was das Spiel von einem will, das ist richtig cool. Wir draften Karten immer. Und legen Karten ab in unsere Auslage, versuchen gleiche Sets zu sammeln oder versuchen vielleicht auch Karten einfach nur zu aktivieren. Macht enorm viel Spaß, hat ein schönes, gestreamlinedes Setup, ist richtig schön clean Design, auch wieder von Christian Kudal. Tolle Grafik und das haben wir auch so häufig dieses Jahr gespielt.
Ja, ist einfach
macht einfach
ein super,
richtig Laune.
Ja. Ist ein super Spiel, finde ich auch total toll. Die Grafik ist total süß und ja.
Und viele verschiedene Kartensets, das finde ich richtig toll, dass man eben eine große Abwechslung auch innerhalb des Spiels haben kann, indem man ja unterschiedliche Kartensets zusammenstellt. Wir haben jetzt gerade erstmal in unseren ersten, weiß gar nicht, wie viele Partien wir gespielt haben, haben wir ja nur die Basissets, die vorgeschlagen wurden, genommen, weil man einfach auch mehrere Partien dann von den Sets spielen möchte, weil man es ja dann erst, begriffen hat manchmal, was das Set von einem will. 10 Partien haben wir dieses Jahr gespielt, habe ich gerade geguckt. Sehr schönes Ding.
Ja, dann zu meinem Platz 2. Da habe ich das wunderbare Castle-Combo. Ich glaube, Castle-Combo habt ihr wahrscheinlich auch schon überall von gehört.
Wir versuchen
mit so kleinen Mittelalter-Stadteinwohnern unsere kleine Stadt aufzubauen und versuchen dann möglichst viele Punkte zu machen, indem wir die gut anordnen. Und wir können quasi so Burgleute nehmen, wir können aber auch Dorfleute nehmen und ja versuchen eben das Beste draus zu machen. Das ist super, super simpel, super easy erklärt. Und die Spieltiefe ergibt sich dann eben aus dem Puzzeln.
Ja, ist ein schönes Ding. Haben wir tatsächlich erst dieses Jahr gespielt, auch wenn es letztes Jahr ja schon auf Englisch rausgekommen war. Aber hat sich gelohnt, auch häufig bei uns auf den Tisch gekommen. Sehr schönes Ding. Bei mir auf Platz 2 ist ein Spiel, was wir auch schon seit dem Wien-Urlaub tatsächlich bei uns im Regal haben und auch dort besprochen haben, nämlich Floristry. Das 2-Personen-Beat-Spiel, bei dem wir auf Dominosteine bieten, die wir bei uns einpuzzeln wollen. Und das Interessante ist, in der Mitte liegt das Handy und wir müssen, also es läuft ein Timer runter und je nachdem, wann wir drauf tippen, zahlen wir so viel Münzen. Ja, und nachher gibt's aber auch eine Wertung, wer hat noch wie viel Münzen übrig. Es ist super rund designt und richtig schnell erklärt. Ich finde, wir hatten tolle intensive Duelle mit lustigen Momenten, wo jemand da mal aus Versehen gedrückt hat oder sonstiges. Und ja, Floristry ist für mich auch so ein Spiel, wo ich gedacht habe, oh ja, das war ein richtig schöner Absacker. Das müsste ich jetzt auch schon wieder auf den Tisch bringen.
Ja, auf jeden Fall. Haben wir auch schon lange nicht mehr gespielt. Aber
lange ist bei uns ja auch nicht so lange. Ne?
Ja, aber wird mal wieder Zeit.
Ja, habe ja, ich nämlich auch gedacht, als wir die Liste gemacht haben. Man spielt ja dann häufig eher in Wellen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, und unser Platz 1 ist tatsächlich wieder geteilt. Wir haben beide ein total tolles Spiel auf dem Platz 1, nämlich Otter.
Mhm.
Und Otter ist ein total süß designtes Spiel und es ist wieder ein Shedding-Spiel.
Ja.
Und wir spielen auf die Otterbäuche verschiedene kleine Tierchen drauf, nach verschiedenen Regeln und versuchen unsere Handkarten so schnell wie möglich loszuwerden.
Und der Otter umarmt die dann.
Genau, der Otter umarmt die Tierchen. Und wir kriegen Steine geschenkt von den Ottern.
Genau, aber das Interessante ist, es gibt drei Lines quasi, wo wir Karten hinspielen können. Und ähnlich wie man es von Tippitoppi vielleicht kennt, haben die unterschiedliche Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Zum Beispiel hier die Karten, die hier draufgespielt werden, dürfen nur zwei oder höher auseinander liegen und müssen rot sein oder so. Und man kann das aber manipulieren während des Spiels. Und so kommt ein cleverer Mechanismus, wo man im richtigen Moment die richtigen Manipulationen dieser Bedingungen durchführen muss und hoffen muss, vielleicht auch noch die richtige Karte nachzuziehen. Und ist häufig bei uns auf den Tisch gekommen, sieht super aus und war für uns eine richtige Überraschung auf jeden Fall.
Ja.
Sehr cool. Dann, wenn wir jetzt schon dabei sind, was braucht man nach dem Absacker oder was braucht man anstatt einen Absacker? Da braucht man ja eher die intensiven Spiele, die unter einer halben Stunde gehen. Das heißt, bestes Beispiel für mich ist Innovation. Das haben wir jetzt aber ja schon die letzten Jahre immer schon gespielt. Mein Platz 2 ever. Ein Spiel, was die Intensität von einem größeren Spiel hat, aber nur eine halbe Stunde dauert oder drunter. Und da gibt es definitiv einige tolle Vertreter dieses Jahr wieder. Das heißt, wenn ihr auf dem Spieltreff seid und sagt, oh, wir haben nur noch eine halbe Stunde, was nimmt ihr denn da raus? Und das ist unsere Top-Liste dazu. Ich fange mal an mit Rival Cities. Das ist mein Platz 3. Und ihr werdet merken, das ist auch so ein bisschen, zumindest bei mir, auch für die Zwei-Personen-Spiele ausgelegt. Denn Rival Cities ist das neue Spiel von Deeprint Games, was sie herausgebracht haben und was in dieser Duell-Reihe sich super einreiht. Es geht darum, dass einer, es war Hamburg und Altona.
Ja, genau.
Verkörpern. Genau. Wir müssen verschiedene Siegbedingungen immer im Auge haben. Ne? Es gibt eine Tauziehleiste, es gibt die Gerichtsverhandlungen, es gibt die Handelsschiffe, es gibt so viele Sachen zu beachten und wir haben einen Rondellmechanismus, wo die Sachen auch immer wieder anders liegen in jeder Partie. Und das ist ein Spiel, das hat mir in der Intensität sehr, sehr gut gefallen. Und würde sagen, das ist ein Top-Spiel. Wenn ich jetzt weiß, heute nur eine halbe Stunde spielen, dann würde ich das auch auf jeden Fall vorschlagen. Mein Top 3 ist Rival Cities.
Ja, mein Top 3 ist das Spiel Trick Takers. Und Trick Takers ist tatsächlich wirklich sehr schwer in ein, zwei Sätzen zusammenzufassen. Denn im Grunde genommen ist es ein Stichspiel, aber jeder am Tisch spielt nach anderen Regeln.
Genau.
Denn jeder sucht sich einen Charakter aus am Anfang des Spiels, beziehungsweise am Anfang der Runde und hat andere Punktwertungen, teilweise andere Kartenwertungen, also was man womit trumpfen kann und womit man selber ausgestochen wird. Und wir versuchen eben, so viele Punkte wie möglich mit unserem Charakter zu sammeln, um eine Runde zu gewinnen. Und in der nächsten Runde wechseln wir die Charaktere durch
und
können uns einen anderen aussuchen.
Es gibt auch sogar Sofortbedingungen, das Spiel zu gewinnen, denn es wird nur über 3 Runden gespielt und nur jeweils 5 Stiche. Deshalb haben wir es auch hier in die Kategorie eingefügt. Spoiler, oder was heißt Spoiler, aber bei mir ist es mein Platz 2 in der Kategorie, weil es einfach auch für Leute wahrscheinlich ist, die ein bisschen mehr nachdenken wollen und die nicht dieses Stichspiel im Fokus haben wollen.
Ja, genau. Und ich finde das ganz, ganz spannend, weil man dann auch merkt, okay, ich möchte eigentlich direkt noch eine Partie spielen, weil ich dann vielleicht noch die Charaktere ausprobieren möchte, die ich gar nicht selber gespielt habe. Und es ist wirklich so, dass es mit jedem Charakter ein anderes Spiel ist. Und das fand ich total spannend.
Ja, und die sind auch wirklich sehr unterschiedlich zu spielen. Und man will ja auch irgendwie jeden mal ausprobieren. Trick Takers ist bei mir auch meine Platz 2. Und Finde ich richtig cool. Sehr interessantes Stichspielansatz und deshalb auch eher in der Kategorie als in der Stichspielkategorie, die später kommt tatsächlich.
Ja, dann sind wir ja schon bei meinem Platz 2.
Ja.
Das ist das Spiel Positano. Und Positano ist, ich glaube, so eine Stadt, oder?
Das ist eine Stadt, ja.
Das ist quasi eine Stadt oder ein Ort in Italien, glaube ich. Und ist scheinbar bekannt für die schönen Häuser an der Küste. Und in diesem Spiel bauen wir auch die Häuser an die Küste. Und wir haben ein Beachspiel und versuchen, den besten Ausblick zu bekommen. Und können aber auch gleichzeitig mit unseren Häusern, wenn wir in die Höhe bauen, den Ausblick der anderen hinter uns verdecken. Mhm. Und wollen so natürlich selber die meisten Punkte machen und den anderen schön die ganze Geschichte vermiesen. Und ich finde es einfach total, es ist spannend, finde ich.
Ja.
Es ist schnell gespielt. Es ist von den Regeln her eigentlich auch nicht so schwer, aber es ist doch ein bisschen zu lang, finde ich, für einen Absacker.
Ja, auf jeden Fall.
Deswegen ist es bei mir in der unter einer halben Stunde Kategorie gelandet und würde ich jederzeit mitspielen.
Ja, gerade die Beat-Runde macht einfach mega Spaß. Dadurch, dass man simultan auswählt, geht super schnell. Ich glaube, in den Partien, selbst wenn wir zur viert gespielt haben, ging es so 25 Minuten.
Mhm.
Richtig tolles Ding, schön gemein und deshalb auch kein Absacker. Aber ich finde, Absacker müssen sich auch ein bisschen nett anfühlen noch irgendwie.
So ein nettes Ende für einen Abend.
Genau, und das hier passt da sehr gut rein. Ich finde es auch richtig gut, ja. Mein Platz 1 ist ein Spiel, was wir auch erst vor kurzem besprochen haben, was ich aber auch schon eine Menge Male jetzt gespielt habe. Und das ist Pacts von DVC Games. Und das ist ein I Cut You Choose Zwei-Personen-Spiel, bei dem es um Area Control geht, asymmetrische Fraktionen. Es ist ein kompaktes Spiel, es geht nur 6 Runden und da machen wir auch nicht so viel. Und wir müssen Karten immer auswählen und die in unterschiedliche Stapel aufteilen, inklusive des zweiten Spielermarkers. Und die andere Person darf dann aussuchen, was sie nimmt. Und dann führt man die Sachen aus, gibt eine Zwischenwertung, dann wird das ganze Spiel noch mal so ein bisschen umgekrempelt. Und das ist im Grunde genommen, finde ich das richtig geil. Also warum ich das bei den zwei Personen, den besten Zwei-Personen-Spielen jetzt nicht drin habe, ist wirklich, weil ich gedacht habe, okay, ich habe es jetzt auch in dieser Kategorie drin. Und das passt hier richtig gut. Also Pacts ist für mich ein richtiger Überraschungshit gewesen und ich liebe I Cut You Choose. Ich finde, der Mechanismus muss noch viel, 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 viel mehr irgendwie umgesetzt werden in Spielen und mein absoluter Platz 1 in dem Bereich.
Ja, mein Platz 1 ist tatsächlich auch ein Mechanismus, den ich sehr gerne mag, nämlich ein Puzzlespiel. Und es handelt sich dabei um Overparked. Haben wir, glaube ich, auch erst beim letzten Mal besprochen oder beim vorletzten Mal. Und es geht darum, dass wir einen Parkplatz haben und Autos und LKWs auf diesem Parkplatz puzzeln müssen nach bestimmten Regeln und versuchen, so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Und dabei haben wir wie bei, Planet Unknown, genau. Haben wir einen Auswahlmechanismus, wo wir quasi ein Rad in der Mitte drehen und bei meiner Position, das Teil, die Karte bekomme ich und der Simon bekommt die andere Karte. Und dann können wir aber immer noch von unserer Hand eine Karte auswählen, die wir spielen, die ihr dann darüber entscheidet, was wir einpuzzeln müssen. Und mir macht das Spiel wahnsinnig viel Spaß. Der Simon ist da ja so ein bisschen verhaltener.
Eine Hassliebe, ja.
Eine Hassliebe, genau, so könnte man es sagen. Aber für mich, ein super Spiel für unter einer halben Stunde.
Ja. Sehr gut. Und was kommt, wenn man dann doch nicht 30 Minuten Zeit hat, sondern 60 Minuten, um ein Spiel zu spielen und man sagt, man ist jetzt in einer Runde, wo man richtig viel Bock noch hat, sich ein bisschen konfrontativ so ein bisschen zu duellieren vielleicht?
Ja? Genau, da kommt dann die Kategorie unter einer Stunde.
Genau, ganz etwas intensiver.
Ja.
Quasi wie ein großes Spiel so ein bisschen, aber in unter einer Stunde.
Ja,
und zwar auch mit mehreren, ne? Nicht nur zu zweit, weil wir spielen zu zweit ja auch sehr schnell, sondern auch zu viert zum Beispiel. Ne?
Genau, und da ist mein Platz 3 das Spiel Ra.
Das ist sehr alt.
Ist alt, aber ich habe es das erste Mal auch erst dieses Jahr gespielt. Du, glaube ich, auch.
Nee, ich habe es.
Du nicht?
Also zumindest dachte ich nicht, weil ich habe es wirklich viel gespielt. Aber es könnte auch sein, dass ich das Anfang des Jahres tatsächlich auch erst kennengelernt habe. Ja, tatsächlich.
Ja. Okay, ja, und Ra ist ein Beatspiel. Wir bieten auf verschiedene Plättchen und wollen die ersteigern und ja bei uns anlegen und natürlich auch die passenden Plättchen sammeln, um Punkte zu bekommen und ja versuchen, nicht zu basten, indem quasi keiner die Plättchen ersteigern kann und die abgeworfen werden.
Ja.
Ja.
Das ist quasi ein Push-Your-Luck-Mechanismus mit Beat-Mechanismus vereint, was das Spiel schon sehr einzigartig macht. Ja.
Ja, und macht viel Spaß. Ist ein größeres Commitment als eine halbe Stunde, aber halt auch nicht zu viel. Und macht auch in der großen Gruppe Spaß. Habe ich ja jetzt auch einmal in einer größeren Gruppe gespielt und fand ich ganz cool.
Ich glaube, zu fünft haben wir es sogar da gespielt, ne?
Ja, oder zu sechs sogar?
Nee, ich glaube, zu fünft haben wir es gespielt. Zu sechs geht es, glaube ich, gar nicht. Ja, Ra ist ein tolles Spiel, gefällt mir auch sehr gut. Mein Platz 3 in der Kategorie unter 60 Minuten ist Come Sail Away. Da haben wir in der letzten Folge auch nochmal drüber gesprochen, das Mancala-Spiel mit Puzzle-Mechanismus von Sashi und Sashi Games.
Auf einem Kreuzfahrtschiff.
Auf einem Kreuzfahrtschiff. Thema, ja, aber ich sag mal, die Umsetzung ist wieder total toll. Ne? Also man hat auch so ein haptisches Element der Miepel, die man da in dem Mancala-Mechanismus dann immer verteilt. Es geht alles simultan, alle suchen sich was aus, dann wird gedraftet und es ist fordernd. Es ist wirklich ein gutes Spiel. Ich habe es auch mit meinen Eltern zum Beispiel schon gespielt und weiß daher auch, dass das auch in einer größeren Runde fast genauso lang dauert. Come Sail Away, absoluter Win. Richtig tolles Spiel.
Ja, kommen wir zu meinem Platz 2. Das ist Snow Colony. Snow Colony haben wir auf der Messe geholt.
Mhm.
Und es ist ein Spiel, wir bauen eine Pinguinkolonie auf. Und wir bauen Häuser für die Pinguine. Und es ist wahnsinnig süß. Ich finde, das Artwork ist total toll. Ich liebe ja Pinguine. Und wir würfeln und suchen uns einen Würfel aus. Mit dem bestimmen wir, wie weit unser Pinguin läuft. Und damit wird bestimmt, wo wir anbauen können. Und wir teilen uns die Auslage mit den neuen Häusern und können uns gegenseitig die Sachen natürlich so ein bisschen fies wegkaufen und versuchen, ein möglichst gutes Gleichgewicht zwischen Punkte machen und das Spielende auch vorantreiben zu finden, damit wir am besten unsere Pinguinkolonie aufgebaut haben. Und ich finde es wahnsinnig toll. Also mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Ich könnte die Karten die ganze Zeit angucken, weil ich die total süß und niedlich finde. Ja, und bin begeistert und deswegen mein Platz 2.
Ja, kann ich verstehen. Ich mag es auch immer noch richtig gern. Ich weiß noch, wie ich es von der Messe geholt habe. Du hattest noch keine Ahnung, was das ist. Und dann haben wir es das erste Mal gespielt. Und ja, es hat uns beide, glaube ich, komplett geflasht damals. Kann ich mich noch gut dran erinnern.
Ja.
Mein Platz 2 geht dann doch etwas in eine härtere Richtung, was die Komplexität angeht. Und das ist Harvest. Und Harvest ist ein Spiel, was man am ehesten beschreiben könnte als Alternative zur Weißen Burg. Denn es ist auch so ein wenig Züge, viel daraus machen Spiel. Ich glaube, man hat 9 Züge in dem Spiel nur zur Verfügung. Und man versucht die ganze Zeit irgendwie eine gute Balance zu finden, aus Sachen anzubauen, Sachen zu ernten, seinen Bauernhof auszubauen. Und das Spiel hat eine tolle Optik, das Spiel hat eine tolle Haptik. Es ist fordernd, es ist abwechslungsreich und es geht vor allen Dingen wirklich echt schnell, selbst zu viert. Ich mag Harvest sehr gerne und daher ist es mein Platz 2.
Ja, und mein Platz 1, den hat der Simon eben schon angesprochen, ist natürlich Come Sail Away. Muss ich gar nicht viel weiteres zu ergänzen. Der Simon hat eigentlich alles schon gesagt. Ich finde es einfach total spaßig, die Figuren zu puzzeln und dass man sich da selber auch manchmal so ein bisschen in die eigene Suppe spuckt, weil man sich was verbaut hat und sich dann über sich selber ärgert. Macht einfach Spaß und finde ich genug fordernd für unter einer Stunde.
Absolut. Mein Platz 1 ist dann ein Spiel, was ich mit dir tatsächlich nur ein einziges Mal gespielt habe in diesem Jahr. Und das ist wirklich eher eine Ausnahme, denn es ist beim Spieletreff tatsächlich dann doch recht häufig auf den Tisch gekommen. Und die Rede ist von Inis, beziehungsweise ich glaube, es heißt Inish. Und das ist ein Spiel, was in der keltischen Mythologie spielt, ein Area Control, wo wir die die Aktionskarten, die wir in der Runde haben, draften. Das heißt, wir wissen auch ungefähr, wer hat welche Karten auf der Hand und man gewinnt dann, wenn man verschiedene Bedingungen erfüllt hat. Und da geht es nicht nur unbedingt darum, Gebiete zu kontrollieren, sondern manchmal auch einfach nur anwesend zu sein in manchen Gebieten. Es ist ein ganz spannendes Spiel, was eine tolle Dynamik hat, was auch zu dritt richtig gut funktioniert, weil der Moment, wo dann jemand sagt, ich hätte jetzt das Spiel gewonnen, wenn ihr es nicht schafft, mir irgendwie noch was wegzunehmen und alle anderen spielen dann zusammen, um dich daran zu hindern, zu gewinnen. Das macht einfach richtig Spaß. Inish ist ein ganz tolles Spiel. Ist jetzt auch irgendwie die Legendary Edition noch rausgekommen. Ja, also das ist wirklich, wo ich sage, das möchte ich auch viel mehr Leuten noch zeigen. Das braucht allerdings auch ein paar Partien, um so richtig durchzusteigen. Ich glaube, das war auch dein Problem da in der Runde, die wir hatten. Da habe ich euch ja einfach komplett kalt gemacht.
Ja, ich habe nur eine Partie gespielt. Ich bin dabei noch nicht so ganz mit dem Spiel warm geworden und bin jetzt aber auch noch nicht dazu gekommen, beziehungsweise war nicht motiviert, es nochmal zu versuchen bisher.
Ja, du spielst ja noch weniger mit mehr Leuten als ich.
Das stimmt. Ich spiele ja wirklich nur auf Spielewochenenden mit mehr Leuten.
Gut, kommen wir zu der nächsten Kategorie und das ist eine spaßige Kategorie, nämlich die Party-Kategorie. Ja, wir spielen ja sehr gerne auch Partyspiele und das habt ihr sicherlich hier auch schon gehört. Das heißt, ihr habt eine große Runde oder vielleicht eine mittelgroße, könnte man bei dem Spielen eher sagen. Und man möchte einfach eine richtige Gaudi haben. Man möchte richtig Spaß haben, man möchte lachen, Momente kreieren, die einem im Gedächtnis bleiben. Und das sind unsere Top 3 dafür, Simone.
Ja, soll ich direkt mal anfangen?
Ja,
mein Platz 3 ist Add to Playlist. Und Add to Playlist ist ein Musikpartyspiel, denn wir teilen uns in zwei Teams auf und bekommen Kategorienkarten zugeteilt.
Mhm.
Auf denen steht dann zum Beispiel ein Lied, das du hörst, wenn du ein Haus gekauft hast. Oder das sollte die neue Nationalhymne werden. Oder ein Lied, das deine Eltern niemals hören würden. Und dann müssen wir eine Playlist erstellen mit Liedern zu diesen Kategorien. Und wenn wir damit fertig sind, wird die Playlist dem gegnerischen Team vorgespielt. Und das gegnerische Team muss erstens zuordnen, wer hat denn das Lied zur Playlist ausgesucht und zweitens, zu welcher Kategorie passt denn dieses Lied oder beziehungsweise zu welcher Kategorie wurde dieses Lied ausgesucht und da sammeln wir Punkte und ich finde es total schön, was da für einen Spaß dabei entsteht, denn wir hatten lustige Kategorien in der größeren Gruppe mit lustigen Liedern und das ist doch ganz, ganz interessant gewesen zu versuchen, die Gegner einzuschätzen, wer das aus welchem Grund hinzugefügt hat.
Ja.
Deswegen mein Platz 3.
Sehr gut. Mein Platz 3 ist dein Platz 2 mal wieder. Und zwar ist das Magical Athlete von CMYK Games herausgebracht worden. Es ist eine Neuauflage eines alten Spiels und es geht um ein Rennspiel. Ja, also wir haben ein simples Rennspiel, wo wir einmal im Kreis laufen wollen und man würfelt.
Ganz, ganz super simple Regeln. Aber jetzt kommt der Clou.
Ja, der Clou ist nämlich, dass jeder einzelne Läufer, den wir am Anfang draften, eine besondere Fähigkeit hat, die komplett alle Regeln des Spiels bricht. Das kann zum Beispiel sein, es gibt den Suckerfisch, der hängt sich an jemanden dran. Oder wenn jemand eine Eins würfelt, dann ist man sofort wieder am Zug. Oder immer, wenn jemand an dir vorbeiläuft oder wenn du an den vorbeiläufst, dann fällt die andere Person hin und muss aussetzen. Also es ist super lustig. Es sind über 20 verschiedene Figuren da drin. Es macht eine Riesengaudi.
Ja, es ist total lustig, was für unfreiwillige Kombinationen da entstehen. Denn wir draften am Anfang die Läufer und dann schickt jeder geheim einen Läufer ins Rennen. Das heißt, ich habe natürlich vielleicht ein bisschen im Kopf, welchen Läufer die andere Person haben könnte, aber ich weiß nicht, in welchem Rennen dieser Läufer dann reingeschickt wird. Und dann habe ich vielleicht den perfekten Konter zu deinem Läufer, aber in dem falschen Rennen. Und dann gibt's da auch ein paar Game-Breaking-Kombinationen. Also es ist wahnsinnig lustig. Man muss sich einfach drauf einlassen. Das Spiel ist absolut unfair. Wenn man damit nicht leben kann, dann macht dieses Spiel keinen Spaß. Aber wenn man damit leben kann und das zelebriert, dann hat man da viel Freude mit.
Wir hatten ein paar richtig tolle Runden mit dem Spiel. Ich würde sagen, am besten zu fünft und zu sechst, ja, hätte ich jetzt gesagt. Ne?
Genau, und deswegen dein Platz 3 und mein Platz 2 auch direkt.
Genau, und mein Platz 2 ist relativ simpel, nämlich Wolf Street. Haben wir in einer ähnlichen Konstellation sogar gespielt. Das kann man aber bis zu 8 spielen. Nee, bis zu 11. Aber ich glaube, wir haben es einmal
gespielt. Ja, das war anstrengend.
Gespielt. Das war zu viel. Wir haben gesagt, 8 ist Optimum, 6 bis 8. Beim Magical Athlete geht es nur zu 6 maximal. Das muss man dazu sagen, weil es ja die Partyspielkategorie ist. Wolf Street ist ein Verhandlungsspiel, bei dem es 2 Teams gibt, die auch nachher unterschiedlich bewertet werden. Das heißt, es gibt quasi 2 Gewinner im Optimalfall. Und das Interessante ist, dass die einen versuchen, Aktien zu verkaufen und die anderen versuchen, mit Spekulationen zu verhandeln, für wie viel sie diese Aktien bei den anderen kaufen können. Und danach wird der Aktienmarkt angepasst. Es gibt ein paar High-Risk, High-Reward-Aktien. Es gibt auch welche, die sind eher so ein bisschen Low-Risk, geben aber weniger Reward. Und das ist so ein witziges Spiel, bei dem wir so viel gelacht haben. Also ich glaube, wir haben bei dem Brettspielwochenende Räume hergezogen, die geguckt haben, was machen wir denn da eigentlich? Weil es war wirklich ein, ah nein, ich bin schon wieder pleite. Und wir so, oh nein, dann kannst du mich ja gar nicht bezahlen.
Genau.
Das war so witzig. Ganz tolle Runden gehabt, Wolf Street. Ein ganz kleines Spiel und eine Menge Spaß damit gehabt.
Ja, am spannendsten eigentlich immer der Moment, in dem der Aktienmarkt ausgewürfelt wird, weil da geht das Geschrei dann plötzlich los.
Ja, und man muss dann doch als Aktienverkäufer, muss man auch irgendwie dann hoffen, dass die Aktien nicht zu sehr fallen, weil nachher sind die Personen gar nicht mehr liquide, die sich quasi committed haben, bei dir jetzt einzukaufen und dann hast du Pech und wirst halt nicht bezahlt. Das ist mega lustig.
Ja,
Spiel.
Sehr cool auf jeden Fall.
Ja.
Ja, und jetzt kommt wieder ein Spiel, das haben wir beide auf den Platz 1 gesetzt.
Klar.
Und zwar Hot Streak. Wie kann das auch anders sein? Ich glaube, Hot Streak waren wirklich mit die lustigsten Runden, die wir dieses Jahr hatten. Und in Hot Streak geht es darum, dass wir wetten auf ein Maskottchenrennen.
Mhm.
Also wirklich, das sind Figuren, die stecken in riesigen Maskottchenkostümen drin und versuchen da ein Wettrennen zu laufen. Und wie das ja auch in der Realität ist, gibt's das ja auch. Die fallen natürlich hin. Die wissen gar nicht mehr, wo vorne und wo hinten ist, rennen in die falsche Richtung, weil man natürlich nichts sehen kann in diesen Kostümen. Und wir versuchen eben drauf zu wetten. Und es ist unvorhersehbar, was passiert. Das wird dadurch wieder gespiegelt, dass jeder am Anfang eine Karte ins Laufdeck reinspielt und wir später auch immer eine Karte bekommen und andere Karten reinspielen können. Und wir so einen kleinen Mini-Einfluss auf den Verlauf des Rennens haben, aber im Endeffekt keine Ahnung haben, was wir da überhaupt für Wetten abschließen quasi.
Ja, also ein Spiel, wo ich sagen würde, es steht bis zu 9 Personen drauf. Ich würde es nicht zu 9 spielen, weil dann ist der Einfluss, wie man überhaupt wetten kann, für die Person, die anfängt, ziemlich mau, weil dann einfach nichts mehr übrig ist.
Ja.
Wir haben es, glaube ich, zu 8 an meinem Geburtstag ja sogar gespielt. Das hat auch gut funktioniert. Also ich würde sagen, 6 bis 8 auch hier so der Sweet Spot. Zu 5 geht's aber auch. Macht eine Menge Spaß. Sieht toll aus, hat tolles Material. Und wir haben so viele lustige Runden gehabt, wo wir einfach nur gedacht haben, das ist doch jetzt nicht wirklich passiert. Und dadurch, dass jeder auch auf eine andere Sache wettet und man ja auch auf Sachen wetten kann, die einfach während des Rennens passieren, wie zum Beispiel, dass jemand überlaufen wird oder sonstiges, und jeder für was anderes mitfiebert, kommt es unweigerlich zu Emotionen am Tisch und das macht einfach eine Menge Spaß. Hot Streak, mega gut.
Ja, man muss das einfach absolut zelebrieren.
Ja. Ja, kommen wir zu der Rätselkategorie. Ihr wisst ja, wir mögen Rätsel sehr, sehr gerne. Und Rätselspiele sind ja etwas, was auch nicht unbedingt so einfach ist. Wir mögen beispielsweise ja nicht so gerne das Exit-Genre, wo wir Sachen zerschneiden und so weiter, sondern wir mögen richtig kreative Sachen. Ja, wir sind da schon irgendwie sehr speziell, würde ich sagen. Und deshalb haben wir uns unfassbar gefreut, dass wir dieses Jahr 2 Spiele gespielt haben, die wir auch gleich gerankt haben tatsächlich. Mhm. und die uns im Rätselbereich sehr überzeugt haben. Dazu muss man sagen, eigentlich lieben wir auch Krimispiele, die haben wir aber noch nicht geschafft, auf den Tisch zu bekommen, leider.
Das kommt erst in unserem Urlaub.
Genau, der aber schon vorbei ist, wenn ihr das jetzt hört.
Ja, stimmt eigentlich.
Da, frohes Neues.
Ja, frohes Neues.
Da werdet ihr aber von uns dann auch noch was zu hören zu dem neuesten Magnificum-Fall. Generell Krimispiele finden wir immer sehr spannend, aber dieses Jahr waren es zwei Spiele, die auch noch sehr kreativ dabei waren. Und die unser Platz zwei ist das kleine Spiel The Light in the Mist, was beim Top Verlag erschienen ist, was allerdings nicht ganz deutsch, also nicht ganz sprachneutral ist, denn es basiert auf englischsprachigen Rätseln, die auch durchaus knackig sein können.
Ja, genau. Und wir spielen so eine kleine Geschichte. Ist eigentlich relativ egal, worum es in der Geschichte geht, aber wir lösen Rätsel mit Tarotkarten. Mhm. Und auf jeder Karte haben wir ein anderes Rätsel. Wir brauchen dann meistens mehrere Karten, um dieses Rätsel zu lösen. Und die sind wirklich knackig. Und wenn wir das Rätsel lösen, kommen wir in der Geschichte weiter und irgendwann zum nächsten Rätsel. Und da sind wirklich Dinge dabei, da saßen wir echt
Fast eine Stunde teilweise,
fast eine Stunde teilweise, waren ja schon wirklich kurz davor aufzugeben.
Du warst kurz davor aufzugeben.
Ja, ich wollte aufgeben und endlich Abendessen gehen.
So kannst du das auch nicht sagen.
Doch, ich war so ein bisschen hangry, muss ich sagen.
Ja,
und dann
stimmt.
Ich hatte
das
Hunger.
Das eine Rätsel, ich erinnere mich.
Ich hatte wirklich Hunger und wollte Abendessen und dann wolltest du unbedingt das Rätsel vorher
ich
noch
Ich habe gesagt, ich kann doch jetzt nicht das Rätsel jetzt einfach abbrechen, das geht nicht.
Ja, aber ich konnte nicht denken, weil ich Hunger hatte. Ja, und es sind auf jeden Fall wirklich, wirklich schwierige Rätsel dabei. Und
sehr anspruchsvoll,
aber auch
ja.
wirklich Rätsel, die bei denen man nach so einem gewissen Weilchen dann doch so ein bisschen den Funken bekommt und denen dann nachverfolgen kann und merkt, hey, ich bin da was auf der Spur. Und wenn man es doch nicht schafft, gibt es ein gutes Hilfesystem.
Das haben wir gar nicht so häufig genutzt tatsächlich.
Ja,
ne?
Das aber wirklich sehr, sehr schrittweise aufgebaut ist. Mhm. Das heißt, man guckt nicht direkt und kriegt die Lösung vorgesetzt, sondern so einen kleinen Hinweis und vielleicht noch einen kleinen Hinweis. Und das macht's ganz gut. Und ja, das mit dem, es ist nicht sprachneutral, muss ich sagen, ist es dann vielleicht doch auch so, dass es dann für mich nur der Platz zwei ist, weil gerade ein Worträtsel war da drin, das ist schon sehr, sehr schwer gewesen, wenn man kein Englisch kann, dann kann man das nicht lösen.
Ich würde auch sagen, da muss man Englisch für können und du bist ja schon sehr gut im Englischen und selbst du hattest bei dem einen Rätsel ein bisschen Probleme. Aber wie gesagt, das Hilfesystem ist sehr gut. Die Rätsel sind sehr unterschiedlich. Wir haben mal ein bisschen was Mathematisches dabei, wo wir ja beide nicht der riesige Fan von sind. Es waren aber auch ganz kreative Rätsel dabei. Und es gab, glaube ich, nur ein oder zwei, wo wir wirklich komplett festgehangen haben und nochmal nachschauen mussten. Also es waren nicht so viele. Und interessanterweise, Grüße an den Jan schon wieder raus, der hatte das Spiel ja auch empfohlen uns. Und interessanterweise auch an unterschiedlichen Stellen. Also er war an einer anderen Stelle stuck und wir komplett unterschiedlich, richtig gut.
Ja, deswegen finde ich es auch cool, sowas zu zweit zu spielen, weil auch bei uns hat man gemerkt, dass wir unterschiedliche Stärken
ja,
haben.
Definitiv.
Wo der eine direkt gesagt hat, ach guck mal, ist doch auf jeden Fall so und so.
Ja.
Und der andere, hä, warte, check ich gar nicht.
Ja, voll.
Also sehr interessant.
Rätsel hat sehr viele Sachen bedient, ja. Und unser Platz 1 dort ist Signal. Und Signal ist ein Spiel, was mich ja wirklich beeindruckt hat in der gesamten Aufmachung und der Spielidee, dass eine Person einen Alien spielt und die anderen Personen müssen mit diesem Alien kommunizieren. Und das Alien kommuniziert aber nach gewissen Regeln. Und die haben meistens auch was mit dem Namen des Aliens zu tun, beispielsweise Magnetism. Und wir können dazu einfach nur ein paar Materialien auf eine Spielmatte legen und gucken, was passiert. Und wir müssen versuchen, ein gewisses Muster zusammen zu erreichen. Das heißt, auch das Alien versucht durch Auslegung der Regeln, ne, die sind manchmal etwas, die Auslegungssache, zum Beispiel bewege Sachen voneinander weg, da steht aber dann auch nicht, wie weit beispielsweise. Das macht richtig Spaß, ne? Also auch beide Seiten machen richtig Spaß und war für mich auch ein sehr anspruchsvolles Rätsel. Ich weiß, dass die erste Partie mit dem ersten Rätsel das schwerste bisher war. Also ja. wenn ihr das irgendwie zu Hause habt, vielleicht fangt ihr mit dem zweiten Rätsel an, weil das erste war schon echt knackig. Aber ich fand, die Rätselqualität war bisher immens hoch, sehr interessant und ich freue mich auch darauf, jetzt im Silvesterurlaub es gespielt zu haben.
Gespielt gehabt zu haben.
Also noch haben wir es nicht gespielt, wenn ihr es hört, haben wir es gespielt. Ja.
Oh, ist das dann Plusquamperfekt?
Keine Ahnung, ist mir auch egal.
Ach so.
Aber du fandst es ja auch richtig gut.
Ja, ich fand es auch cool. Ich fand es sehr, sehr rätselig, sehr knifflig. Ich bin gespannt, wie die nächsten Level werden. Und ich finde das Design auch wirklich sehr cool.
Ja. Gut, bei dem nächsten Genre, da haben wir auch ein paar ganz tolle Genrevertreter gespielt und das ist eins deiner Lieblingsgenres. Es ist nämlich Deduktion. Und yeah. bei Deduktion haben wir wirklich viele Sachen gespielt und wir haben auch viele tolle neue Sachen gefunden. Ich würde sogar behaupten, so viele wie noch nie zuvor. Auch wenn wir mit The Shipwreck Arcana oder Planet X hier tolle Vertreter hier haben, aber dieses Jahr hat es uns nochmal richtig gepackt. Und vor allen Dingen ein Verlag war da bei mir vertreten, nämlich Plate Games.
Ja, dann fang doch damit gerne an.
Genau, alle drei Titel sind dort erschienen beim südkoreanischen Verlag. Und mein Platz 3 ist Digit Code, ein Spiel, bei dem es darum geht, den gegnerischen Code herauszufinden, der in Taschenrechnerschrift quasi durch Striche einfach vorher aufgeschrieben und festgelegt wird. Und man fragt dann nach Koordinaten, nach Reihen, Spalten, so wie man das auch kennt. Eigentlich jetzt auch nicht super innovativ, aber irgendwie sehr satisfying. Also ich finde, dieses Rätsel macht immer wieder Freude, auch dann herauszufinden, jetzt habe ich die Nummer herausgefunden. Ich weiß, dass die Nummer größer ist als die. Also kann es das wieder nicht sein. Man kann immer so viel ausschließen. Es geht wirklich nur um Schnelligkeit. Es ist nicht super kompliziert. Hat eher so fast schon einen Absacker-Vibe. Und ich mag das total gerne.
Ja, ich mache erstmal mit meinem Platz 3 weiter. Mhm. Mein Platz 3 ist Logic and Lore. Logic and Lore ist vom Thema her ein ganz, ganz seltsames Spiel, denn wir spielen irgendwie Drachen und Mäuse, die in den Himmel blicken und Himmelskörper anordnen. Und das funktioniert so, wir haben die Zahlenkarten 1 bis 9, die werden gemischt und verdeckt in einer Reihe ausgelegt. Und ich versuche während des Spiels die in aufsteigender Reihenfolge wieder hinzulegen. Ich sehe aber meine Karten nicht. Und wenn ich dran bin, darf ich Fragen stellen in einer bestimmten Sequenz und meinem Gegenüber zwei Karten zeigen. Mhm. Das heißt, ich decke zwei Karten so auf, dass nur mein Gegenüber sie sehen kann und frage dann, welche Karte ist größer? Oder sind die Karten in einer aufeinanderfolgenden Sequenz. Und sobald der Gegenüber mir eine Antwort, eine positive Antwort dazu gibt, darf ich nicht mehr weiterfragen und muss mit dieser Antwort quasi versuchen rauszufinden, welche Zahl ist das und liegt die an der richtigen Position. Und wenn die Karte schon an der richtigen Position liegt, dann wird sie aufgedeckt und bleibt da für den Rest des Spiels liegen. Und auch da geht es darum, wer ist schneller dabei, seine Zahlen richtig anzuordnen. Und ich finde das ganz interessant. Ich muss sagen, ich bin noch nicht so gut da drin.
Ja, ich bin erstaunlicherweise besser irgendwie. Ja.
Aber es gefällt mir trotzdem. Ich finde es echt spannend, dass man hier eigentlich auch so überlegen muss, was sind die besten Karten, bei denen ich jetzt mit den Fragen, die mir zur Verfügung stellen, am besten an Infos komme.
Ja.
Und das ist ein interessanter Kniff wieder.
Ja, finde ich auch. Definitiv ein sehr cooles Spiel. Hat es bei mir ganz knapp nicht reingeschafft. Aber auch nur, weil wir es dann doch nicht so viel gespielt haben wie Digit Code vielleicht. Ich weiß nicht. Mein Platz 2 ist der Nachfolger von Digit Code und der heißt Alphabet Code. Und das Spiel ist trotzdem komplett anders. Also ich würde sagen, die Spiele haben jetzt nicht so viel miteinander zu tun, außer dass man auch dort versucht, einen Code herauszufinden, nämlich einen alphabetischen. Und das machen wir aber so ein bisschen in Ähnlichkeiten oder in Anlehnung an Minesweeper, dass wir zum Beispiel nach einem Quadrat fragen und fragen, wie viele von den umliegenden Strichen sind ausgefüllt. Dann kriegen wir eine Antwort. Wir können aber noch nach konkreten Koordinaten fragen. Das ist aber auch schon alles. Also es ist viel weniger Entscheidungsmöglichkeit, was oder wie, frage ich. Dafür ist das Rätsel aber nochmal knackiger als bei Digitco, und zwar deutlich knackiger. Ich finde das richtig toll. Ich finde es auch innovativer vom Deduktionsmechanismus als DigiCode und finde es auch deshalb noch mal eine Spur besser und habe da eine Menge Freude dieses Jahr dran gehabt.
Ja, mein Platz 2 ist DigitCode und ich muss sagen, ich finde DigitCode besser als AlphabetCode. AlphabetCode hat es ja auch nicht in meine Liste geschafft. Und DigitCode finde ich einfach super. Der Simon hat ja schon erklärt, wie es geht. Und was ich so toll daran finde, ist auch hier, dass man wirklich, es geht nicht wirklich darum, also es ist super simpel, die Zahlen rauszufinden, sage ich mal. Also man kann ja, theoretisch kannst du einfach nach jeder einzelnen Koordinate fragen. Und musst nicht überlegen. Aber was das Spiel spannend macht, ist eben diese Überlegung, an welcher Stelle bringt mir welche Frage die meisten Informationen.
Ja.
Und das ist dann total spannend, wenn man vorher schon gefragt hat, welche Zahl höher ist und welche niedriger und weiß, ist die Zahl gerade oder ungerade. Und dann kann man überlegen, okay, wenn ich jetzt nach dieser Koordinate frage, dann weiß ich die komplette Zahl. Aus den anderen Infos erschlossen. Oder wenn ich nach der Spalte frage, weil ich schon weiß, dass da, weiß ich nicht, dass das unten eine Null ist, dann weiß ich ja genau, wie viele Striche in der oberen Zahl sind. Und das ist, finde ich, total toll, diese Überlegungen, die man da anstellt und die man macht.
Ja.
Deswegen mein Platz 2.
Unser Platz 1 ist wieder ein gemeinsamer Platz, und zwar Orapa Mine, beziehungsweise auf Deutsch heißt es ja sogar nur Orapa.
Echt?
Ja, bei Nice Game Publishing rausgekommen. Du hast es heute schon in dem Zwei-Personen-Segment angesprochen. Ja. Ich schließe mich da an. Es ist ein herausragendes Spiel. Es hat sich bei mir auf den verdienten ersten Platz im Thema Deduktion hervorgearbeitet, auch wenn ich The Shipwreck Arcana vielleicht ähnlich auf gut finde. Das ist jetzt die Frage. Wird sich wahrscheinlich je nach Tagesform ändern, was jetzt Platz 1 ist. Ich finde die beide sehr, sehr nah beieinander. Aber Orapa Mine ist ein richtig tolles, konfrontatives Deduktionsspiel, weil Shipwreck Arcana ist ja kooperativ. Kompetitives Deduktionsspiel, was wirklich herausfordernd ist, was auch jedes Mal, wo man jedes Mal denkt, wie soll ich das denn lösen? Und dann geht's dann doch nach ungefähr 10 Zügen. Es ist so clever designed, richtig toll.
Also ich glaube, ich würde Shipwreck Arcana tatsächlich noch davor setzen.
Okay. Also, können wir ja nochmal, wir wollten ja sowieso eine Deduktions-
Aber Orapa Mine trotzdem ganz, 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 ganz weit oben.
Ja. Machen wir weiter mit einem Genre, was wir dieses Jahr nochmal so richtig rausgepackt haben, würde ich sagen. Denn mit Stichspielen bin ich ja schon groß geworden. Wir haben das in meiner Family damals so viel gespielt, sehr viel Doppelkopf gespielt, Wizard rauf und runter. Und wir haben ja auch in den letzten Jahren immer wieder tolle neue Stichspiele kennengelernt, aber nie so viele wie dieses Jahr.
Ja, und ich finde das so interessant, weil ich früher nie Stichspiele gespielt habe. Ich kannte kein einziges Stichspiel, bevor ich mit dir zusammengekommen bin. Was schon lange her ist. Aber ich finde es trotzdem so spannend, jetzt zu sehen, was mir da so entgangen ist. Weil auch Doppelkopf und Wizard sind super Spiele, die ich gerne spiele. Und ich glaube, meinen Großeltern hätte das auch gefallen. Die hätten das bestimmt auch gerne gespielt und bestimmt lieber als Uno.
Ja, klar. Logisch werden. Okay, gut. Dieses Jahr muss ich sagen, es geht auch immer noch weiter. Ich habe so viele neue Stichspiele irgendwie gekauft. Und es gibt einfach einen Riesenmarkt, den wir noch gar nicht erschlossen hatten. Und das ist gerade der asiatische Markt. Und das werdet ihr jetzt auch in den Spielen sehen, die ich hier mitgebracht habe. Denn alle meine Top 3 sind aus dem asiatischen Bereich. Und dazu muss man sagen, Stichspiele sind für mich eins der besten Genres. Warum? Weil es in kurzer Zeit, also meist unter einer Stunde, ein Spielerlebnis schafft, wo man involviert ist, auch in dem, was andere machen, indem man so ein bisschen auch ein Gefühl für ein Spiel hinbekommen kann, wer hat welche Karten, wie auch immer, und bei dem es so viel Kreativität gibt. Und ich liebe Stichspiele. Und mein Platz 3 ist dieses Jahr Bitcoin geworden. Ein Spiel, bei dem wir zwar Stiche ansagen, aber immer versuchen, möglichst genau anzusagen. Denn wenn wir die angesagte Stichzahl übertreffen, dann müssen wir immer eine neue Stichzahl ansagen, die wir gewinnen. Das heißt, wir müssen immer höher gehen. Und das ist ganz interessant. Wir haben am Anfang nur ein paar Karten vor uns liegen mit unterschiedlichen Werten von 1 bis 9. Und ja, je nachdem, wie viele wir ansagen, dürfen wir dann, wenn wir richtig geraten haben, dann auch die Karten weglegen. Aber das ist gar nicht so einfach, weil wenn ich die 7 und die 9, wenn ich 5 oder 3 weg habe, dann kann ich in der nächsten Runde nur 2 Stiche ansagen, bin also total unflexibel. Und das macht so Spaß. Ich finde, das ist ein richtig toller Ansatz, auch wie ich Stiche ansagen muss. Ansonsten gibt es noch ein paar kleine Änderungen in dem Stichspiel, aber es ist relativ basic sonst, mit einer Menge Interaktion, weil ich auch versuche, den anderen vielleicht dann doch nochmal einen Stich reinzudrücken, damit er am Ende nicht die Karten loswerden kann. Und das macht richtig Spaß. Bitcoin, mein Platz 3.
Ja, Bitcoin habe ich leider erst einmal gespielt. Ist das der Grund, warum ich es nicht in meine Top 3 genommen hat. Ich kann das einfach noch nicht bewerten und noch nicht einordnen. Aber das eine Mal, als ich es gespielt habe, hat es mir auf jeden Fall auch gut gefallen. Und mein Platz 3 ist Tricktakers geworden. Ja. Das haben wir ja eben schon besprochen. Einfach ein super kreatives Stichspiel. Also allein dadurch, dass es diese ganzen verschiedenen Charaktere gibt, die alle anders funktionieren, innovatives Stichspiel mit neuen Ideen, da sind wir ja immer dabei. Ja, und dann würde ich jetzt direkt einfach unseren Platz 2 nennen.
Ja,
denn wir haben tatsächlich dasselbe Spiel auf Platz 2 und das ist Gachapon Trick. Gachapon Trick ist auch eins von den asiatischen Stichspielen und wir sammeln so kleine Gachapons. Ja, Gachapons sind so kleine, ja, diese kleinen Sachen, die man aus so
Automaten kriegt,
so kleine Dinger halt. Also, weiß ich nicht, sind so kleine Figuren, ein kleiner Würfel, so ein Frosch, der auf dem Klo sitzt, ein kleiner Mini-Roboter. Und wir versuchen, Stiche zu gewinnen. Und wenn wir den Stich gewonnen haben, dann müssen wir ein Gachapon aus diesem Stich kaufen. Und da versuchen wir eben, Sets zu vervollständigen. Und so viele von den gleichen Gachapons wie möglich zu erwerben. Und das ist gar nicht so leicht.
Ja, würde ich auch sagen. Das Schöne bei dem Spiel ist, dass das Thema unfassbar gut durchkommt. Das heißt, dieses Gambling-Element, hole ich mir jetzt noch eine Karte, wer weiß, ob es mir was bringt, vielleicht war es auch völlig verschwendet, aber man macht es dann doch irgendwie, weil man denkt, nee, das will ich jetzt doch irgendwie machen.
So eine verdeckte Karte, genau.
Ah, es macht so Spaß. Es ist nicht das taktischste Stichspiel. Es ist auch ein bisschen swingy mal hin und her. Aber das hat eher wieder den Absacker-Vibe, dass man sagt, okay, komm, wir machen uns jetzt einen schönen Abend mit einem locker leichten Stichspiel, bei dem wir auch noch ein bisschen gambeln können. Das kreiert auch tolle Momente, wo man dann die richtige Karte dann sich losgambelt. Man muss aber auch taktisch überlegen, wann spiele ich welche Karte aus, welche sammle ich. Ich finde es nach wie vor richtig toll.
Ja, das ist super.
Ja, und mein Platz 1 ist dann Uzuka geworden. Auch das haben wir in einer der letzten Folgen vorgestellt, was quasi eine Weiterentwicklung oder eine Alternative zu Robotrick ist, was ja auch ein tolles Stichspiel ist, bei dem wir eine Person am Tisch sitzen haben, die gar nicht am Tisch sitzt, die mit offenen Karten spielt, quasi ein Bot. Und wir müssen ansagen, wie viele Stiche der Bot gewinnt. Nicht wir, ist völlig egal. Hauptsache, wir gewinnen weniger Stiche als der Uzuka, der Meister. Weil wenn der Meister verärgert wird, dann werden wir bestraft. Und wenn wir das zweite Mal bestraft werden, werden wir sogar exekutiert und sind komplett aus dem gesamten Stichspiel raus. Klingt crazy, ist es auch. Richtig tolles Ding, vor allen Dingen, weil wir verdeckt ansagen, wie viele Stiche wohl der Meister bekommt. Und das Interessante ist, dass man während des Spiels so ein langsames Gefühl dafür bekommt, wie viel haben die anderen wohl gesagt. Und man sich dann doch irgendwie so ein bisschen annähert. Ich finde es toll. Also Uzuka hat mich komplett geflasht in dem Bereich und das ist ein Spiel, wenn du jetzt sagst, lass uns noch ein Stichspiel spielen irgendwie mit Leuten und die können schon Stichspiel, würde ich sagen, auf jeden Fall Uzuka. Brauche ich die anderen gar nicht mitnehmen. Uzuka, absoluter krasses Ding.
Uzuka hat mir auch sehr gut gefallen. Ich finde auch diese Prämisse ziemlich witzig mit diesem Meister, der immer doch noch besser sein muss als wir. Mhm. Mein Platz 1 ist allerdings ein anderes Stichspiel, nämlich Tango. Und Tango ist ein ganz besonderes Zwei-Personen-Stichspiel, denn wir sind zwar zu zweit, aber spielen trotzdem immer vier Karten in den Stich rein. Und zwar immer abwechselnd eine von unserer Hand und dann eine von den Karten, die vor uns ausliegen. Da liegen nämlich 5 verdeckte und 5 offene Karten. Und so spielen wir uns das immer hin und her. Wir haben quasi die Hälfte an Informationen, was der Gegner reinspielt, was er bedienen könnte, was er vielleicht trumpfen würde, und versuchen, Symbole zu sammeln und damit Punkte. Und ich finde dieses Hin und Her von erst spiele ich eine Karte von der Hand, dann du, dann spiele ich eine aus meiner Auslage und dann du, finde ich total innovativ und spannend und macht es super interessant, zu versuchen, den Ausgang des Spiels zu planen.
Ja, voll.
Finde ich sehr, sehr cool. Ja. Deswegen mein Platz 1.
Ja, sehr, sehr cooles Spiel. Mag ich auch immer noch sehr gerne. Kommen wir zu einem Genre, was wir beide bisher noch gar nicht so ausgiebig gespielt haben. Aber was so ein kleines Rabbit Hole jetzt auch geworden ist langsam. Und das ist das Ladder Climbing. Jeder kennt Ladder Climbing wahrscheinlich von Scout. Also wir spielen Karten aus und müssen dann immer die vorherigen Kartenkombinationen quasi schlagen. Panda Spin ist auch ein bekanntes Beispiel. Und dieses Jahr kamen dann doch einige Spiele raus, die das auch richtig gut gemacht haben. Und unser Platz 3 ist da Orbiter. Und Orbiter, genau, haben wir ja schon besprochen von Geoniel. Deshalb übergebe ich dir erstmal direkt an deinen Platz 2, denn der ist auch von Geoniel und den haben wir zwar auch im Podcast generell schon besprochen, aber noch nicht heute.
Genau, das ist das Gelbe Haus und wir spielen Van Gogh und Gauguin. Und die diskutieren miteinander über Kunst und über Geld und über die Liebe. Und wir versuchen immer, das schlagendere Argument noch zu finden und uns so quasi zu übertrumpfen. Und wir können die Wertigkeit der Karten erhöhen, indem wir Karten derselben Farbe abwerfen. Und so versuchen wir quasi, uns gegenseitig immer so ein bisschen hochzupuschen und dann doch noch über den anderen drüber zu kommen. Und mir hat das Spiel echt gut gefallen. Wir hatten ja wirklich einen schwierigen Start damit. Wir haben es, als wir es gekauft hatten, haben wir die Anleitung nicht verstanden. Jetzt mit den deutschen Regeln haben wir es endlich verstanden. Und ich finde es ein tolles Spiel. Ich mag die Optik und gefällt mir einfach sehr, sehr gut.
Ja, ich mag es auch richtig gerne. Ich finde Orbiter noch ein bisschen besser, aber ja. Mein Platz 2 ist dann auch direkt dein Platz 1 und darüber haben wir auch schon gesprochen, das Pipoca.
Genau, Pipcorn oder Pipoca.
Ja, eher Pipoca.
Nein, ich darf nicht so oft Pipcorn sagen.
Die Leute googeln das und dann sagen die, was ist denn das?
Es ist Pipoca.
Pipoca, tolles Mikrogame, Ladder Climbing Spiel für 2 Personen. Und mein Platz 1, ihr werdet es noch ausführlicher hier im Podcast hören, denn Simone hat es bisher nur zu zweit mit mir ausprobiert, ist Ghostlift. Das ist so ein kleiner Absacker-Hit geworden, den wir im Spieletreff immer wieder auf den Tisch jetzt gebracht haben und was auf der Messe ja sofort ausverkauft war, schon bevor die Hallen geöffnet waren. Da habe ich es auch gar nicht bekommen, sondern habe es jetzt tatsächlich im Nachhinein nochmal gekauft für viel Geld. Es hat sich gelohnt und das wird auch im Silvesterurlaub gespielt worden sein. Sagen wir es mal so, wie es ist. Werdet ihr in Zukunft noch ein bisschen mehr darüber hören? Es ist eigentlich ein Shedding-Game. Also wir müssen unsere Handkarten abwerfen, müssen dann mit simplem Ladder-Climbing immer höher gehen. Wir dürfen aber nur gleiche Karten spielen und müssen entweder aufsteigend oder absteigend, je nachdem wie der Fahrstuhl fährt, die Karten spielen. Macht eine Menge Spaß. Ghostlift könnte so ein Geheimtipp sein, den man schon jetzt mitnehmen kann, aber wartet gerne noch die nächste Folge ab, wenn wir dann auch nochmal da ausführlicher drüber besprechen, weil das ist richtig gut. Gut, dann haben wir als nächstes den Mechanismus bieten oder verhandeln. Da habe ich jetzt alles zusammengefasst, was so ein bisschen ökonomisch ist, bisschen mit Geld, bisschen bieten, bisschen, ne, wie auch immer. Und mein Platz 3 ist relativ simpel, denn das ist Positano. Simone hat es schon erwähnt. Relativ simples Beatspiel in unter einer halben Stunde. Ich finde es richtig toll und macht mir immer noch große Freude.
Ja, mein Platz 3 ist auch gleichzeitig dein Platz 2, nämlich das gute Ponzi-Scheme. benannt nach dem gleichnamigen, nach der gleichnamigen Betrugsmasche. Und das machen wir auch quasi in diesem Spiel. Wir, ja, was machen wir? Wir sammeln Geld von den armen Leuten, die betrogen werden, ein und versprechen denen ganz, ganz viel weiteres Geld. Wir legen das an, machen mehr Geld damit. Ja, statt das aber so wirklich erfolgreich zu machen, sammeln wir uns einfach nur Geld von weiteren Personen, mit denen wir dann die ersten auszahlen und uns selber was in die Tasche stecken. Und das machen wir immer, immer weiter, bis die Blase platzt. Und das machen wir in dem Spiel eigentlich auch.
Ja, und ja. Wir dürfen aber auch währenddessen auch noch mit unseren Mitspielern handeln am Tisch und denen immer verdeckt Geldbeträge in einem netten Etui zuschieben und entweder verkaufen die dann für das Geld ihre Aktie oder ihre Anlage oder was auch immer es ist. Es ist völlig wertlos. oder sie zahlen das Gleiche und geben dir das, du musst quasi die Aktie denen verkaufen. Also auch ein sehr interessanter Mechanismus. Ah, super thematisch schönes Spiel.
Ja, und das Spannende ist, es wird immer so ein paar, also man leiht sich quasi so mehr oder weniger, man holt sich das Geld, aber ein paar Runden später wollen die Leute ihr Geld natürlich wieder zurückhaben.
Mhm.
Und das immer und immer wieder. Und das bauscht sich immer, immer weiter auf, bis man irgendwann merkt, okay, ich krieg das nicht mehr hin. Aber man muss den richtigen Moment abpassen und merken, wann eine andere Person am Tisch vielleicht es früher nicht hinkriegt. Und ja. Das Spielende auslöst. Also total spannend, total interessante Situation am Tisch.
Sehr schön thematisch auch umgesetzt. Finde ich auch richtig stark. Ja.
Ja. Mein Platz 2 ist Elektropolis. Das haben wir auch erst neulich mal auf den Tisch gebracht. Und ich finde es total spannend. Wir bauen unsere Stadt auf und haben vor allem den Fokus auf die Energieversorgung in dieser Stadt. Denn wir können die grün gestalten, wir können die mit Kernenergie gestalten, mit Gas oder mit Kohle. Und wir setzen darauf, wie viele Plättchen wir aus der Auslage nehmen dürfen. Und wer die wenigsten Plättchen nimmt, ist auch als erstes dran. Und das ist der Bietmechanismus, der dann ins Spiel kommt. Und finde ich, fügt sich da ganz interessant ein, dass man immer überlegen muss, wie viel kann ich denn gebrauchen von den Plättchen, die da liegen? Die muss ich auch alle einpuzzeln, sonst kriege ich Minuspunkte. Und wann kann ich vielleicht auch welche nehmen, die ich eigentlich nicht so gut gebrauchen kann? Und ich versuche natürlich am Ende des Spiels die meisten Punkte zu machen, wie bei den meisten Spielen. Ist schön puzzelig und hat uns beiden viel Spaß gemacht. Bei dir Spoiler nicht in den Top 3,
ja.
Aber ich glaube, du magst es auch sehr gerne.
Ich mag es auch sehr gerne, wobei ich sagen würde, wenn ich jetzt ein Beat- oder Verhandlungsspiel haben würde, würde ich das jetzt nicht vorschlagen. Also ich finde, der Mechanismus ist richtig gut als Auswahlmechanismus, aber er ist nicht so, es ist nicht dieses typische Bieten, wie man es aus anderen Spielen kennt. Trotzdem passt er in die Kategorie, sonst hätte ich es ja nicht reingetan. Ich finde es auch ein super Spiel, ja, macht Spaß. Genau, mein Platz 1 ist dann Wolf Street. Haben wir schon drüber gesprochen eben und macht eine Menge Spaß. Und mehr muss ich dazu auch nicht sagen. Wolf Street ist ein Spiel, wenn ich jetzt eine große Runde hätte, die Bock auf Bieten und sowas hätten verhandeln, dann auf jeden Fall das. Also für mich richtig tolles Ding.
Ja, mein Platz 1 ist High Society. High Society ist auch schon ein älteres Spiel, mit einer Neuauflage, die wir jetzt dieses Jahr gespielt haben. Und ja, wir sind die High Society, wir geben unser Geld aus und wir wollen am Ende einfach nur nicht die Person sein, die am wenigsten Geld übrig hat. Wir bieten auf Punkte mit Karten. Wir müssen immer so ein bisschen aufpassen, welche Kartenwerte wir noch übrig haben, damit wir sinnvoll bieten können. Ja, und wie gesagt, wir versuchen einfach nur am Ende die meisten Punkte zu haben, aber nicht das wenigste Geld, weil sonst sind wir nichts mehr wert in der High Society.
Absolut, und auch richtig clever.
Ja, total clever, total schnell auch erklärt, bringt man ganz easy auf den Tisch und finde ich, macht immer viel Spaß und ist für mich auch so ein richtiges Beatspiel einfach.
Absolut.
Ganz, ganz klassisch.
Ja, auch wenn es schon was älter ist, dieses Jahr entdeckt, richtig toll. So, kommen wir zu einem Genre, das wir beide ja auch ganz gerne mögen, auch weil es immer schön interaktiv ist, weil es das sein muss. Und das ist das Thema Assoziationsspiele. Und wir haben auch in diesem Jahr wieder ganz tolle neue Spiele in dem Bereich gespielt, die auch nicht jeder kennt, würde ich sagen.
Ja, und ich fange mal an, denn wir haben wieder den gleichen Platz 3, und zwar Slime Artist. Und Slime Artist ist im Prinzip eigentlich so ein ganz klassisches Assoziationsspiel. Wir müssen einen Begriff von einer Karte darstellen. Aber wie wir den darstellen müssen, ist spannend, denn wir haben so eine Art Knetschleim und müssen daraus den Begriff formen. Und das ist der Clou an diesem Spiel.
Es ist kein Schleim, es ist nur Knete.
Ja, aber der Rest ist halt ganz klassisch. Die anderen müssen wieder versuchen, den richtigen Begriff zu erraten. Man kriegt Punkte, wenn richtig erraten wurde, und fürs richtige Erraten gibt es Punkte. Es funktioniert wie jedes andere von diesen Assoziationsspielen auch.
Mhm.
Aber gerade dieses Formen, finde ich, macht das so spannend und spaßig.
Ich finde das auch ein geniales Konzept. Vor allen Dingen, weil auch die Begriffskarten so komplex sein können. Also es gibt unterschiedliche Schwierigkeiten. Und wenn man dann die Begriffe Wut oder Frustration darstellen muss und man weiß, welche anderen noch auf der Karte sind, das ist echt schwer. Aber umso schöner, wie eindeutig es dann nachher plötzlich ist, wenn es jemand gemacht hat und man denkt, ach, das ist ja eindeutig das und nicht das. Und das hat wirklich tolle Momente kreiert. Es hebt das Ganze nochmal auf ein neues Level von diesem Kreativwerden. Also ich finde es auch besser noch als Krakel-Orakel, auch von der Kreativität her, weil wir wirklich Sachen mit unseren Händen formen. Ich finde das super schön und satisfying und macht eine Menge Freude. Slime Artist, definitiv einen Blick wert.
Ja, finde ich auch, auf jeden Fall.
Mein Platz 2 ist ein Spiel, was bei uns gut angekommen ist, aber auch auf der Arbeit. Und das ist One Round. Fragezeichen. Und das ist ein Spiel, bei dem es darum geht, dass wir immer eine Karte ziehen, die zwischen zwei Begriffen zugeordnet ist, in einem Kreis quasi, mit einem Zahlenwert. Und wir müssen quasi die beiden Worte verbinden. Wir kennen das ja aus anderen Assoziationsspielen wie Cross Clues oder so Clever. Also bisher noch nichts Besonderes. Aber das Interessante ist, dass das Wort, was wir da aufschreiben als Assoziation, dann für die späteren Runden ja ein erneutes Wort werden kann, was mit einem anderen verbunden wird. Und dadurch wird das Ganze immer schwerer, weil die Wörter ja immer spezifischer werden. Und die Schwierigkeit besteht darin, dass man versucht, möglichst gute Begriffe zu nehmen, mit denen man auch später noch was anfangen kann. Weil wenn ich irgendwann, weiß ich nicht, einen so konkreten Begriff nehme, dann wird das nachher unmöglich. Ja? Und dass das wirklich ein cleveres Ding ist, ist wirklich auch anspruchsvoll. Also wir haben auch viele Runden mal verloren, je nach Spielgruppe. Und geht auf Zeit tatsächlich auch. Muss man wissen. Mich hat's richtig überrascht und fand ich ein richtig tolles Ding.
Ja, finde ich auf jeden Fall auch ganz cool. Hat's aber leider nicht auf meine Liste geschafft. Und mein Platz 2 ist Gibberers. Und
Gibberers mein Platz 1?
Ja, ein total spannendes Spiel, denn wir kreieren unsere eigene Sprache und fügen immer weitere Wörter dem Wortschatz hinzu und dürfen diese neuen Wörter aber nur mit den bereits vorhandenen Wörtern in unserer neuen Sprache beschreiben.
Ja.
Das heißt, ich habe dann ein Wort für ich hab Käfer, überleg mir ein neues Wort und muss dann den anderen erklären, dass ich hier Käfer meine. Mit den Wörtern, die wir schon in unserem Wortschatz vorhanden haben. Und das ist echt spannend und knifflig und aber auch wahnsinnig cool und lustig.
Vor allen Dingen finde ich bei dem Spiel so toll, das geht ja auch über 2,5 bis 3 Stunden und ist nicht wie ein anderes Assoziationsspiel mal nach einer halben Stunde wieder gegessen, sondern du setzt dich hin, committest dich, hast eine richtige Evolution auch in dem Spiel, weil immer mehr Begriffe hinzukommen und du immer schwerere Begriffe erklären musst. Das finde ich einzigartig. Ich finde Gibberers herausragend und freue mich auch da weitere Runden zu spielen tatsächlich.
Auf jeden Fall. Und mein Platz 1 ist Pass the Word. Mhm. Ein Spiel, das wir jetzt mehrfach in der großen Familienrunde gespielt haben. Und es steht so schön auf der Packung. Es ist quasi Assoziation und stille Post gemischt. Denn ich bekomme einen Begriff von einer Karte zugeteilt, schreibe meine Assoziation auf und gebe dann die Assoziation an meinen Tischnachbarn weiter. Die Person schreibt dann eine weitere Assoziation zu meiner Assoziation auf und gibt auch das weiter. Und die dritte Person sieht quasi nur noch die zweite Assoziation, schreibt eine weitere Assoziation auf und die vierte Person muss dann den ganzen Begriff der am Anfang der Kette steht, zuordnen können. Und dabei dürfen sich keine Assoziationen wiederholen. Es darf nicht versehentlich schon der Ausgangsbegriff aufgeschrieben werden. Und das ist auch ganz schön knifflig, da auf den richtigen Begriff zu kommen. Und man kann sich da ziemlich verrennen und es entstehen lustige Situationen. Den haben wir ja schon im Podcast erzählt.
Ja, auf jeden Fall auch ein sehr schönes Spiel, das stimmt. So, die letzte Kategorie, was die Genres angeht, ist tatsächlich das Solospiel. Und da ist Simone ja raus. Ich glaube, du hast noch nie Solo gespielt, ne?
Doch, ich glaube, ich habe...
Coffee Roaster habe ich
mal Solo gespielt. Ja. Und das mit den Tieren.
Das mit den Tieren?
Weißt du, was ich meine?
Nee.
Diese Tiere, die sich gegenseitig essen, glaube ich.
Ah, ja, die Schmatzinsel.
Schmatzinsel, ja.
Ja, das ist auch ein tolles Solospiel.
Da war ich aber schlecht drin. Dann habe ich es nicht nochmal gespielt.
Genau, also wenn es um Solospiele geht, dann bin ich dann doch eher der richtige Ansprechpartner. Und ich habe wieder einiges dieses Jahr tatsächlich gespielt. Das kommt bei mir in Phasen, komischerweise. Und dann habe ich wirklich dann mal 2-3 Wochen, da spiele ich fast jeden Tag irgendwie Solo, wenn ich es irgendwie hinbekomme. Oder wenn ich dann mal irgendwie zu Hause bin, Urlaub habe, wie auch immer, und Simone ist nicht da, ja, dann muss das mal rausgepackt werden. Und dieses Jahr war ein fantastisches Jahr für Solospiele, für mich. Denn es hat, Spoiler, das beste Solospiel ever für mich herausgebracht. Wir fangen aber mal an mit Platz 3. Und Platz 3 ist ein Spiel, was schon länger bei mir im Regal stand und was ich vor ein paar Jahren mal angefangen hatte. Aber ich habe es jetzt diesmal auf die Liste genommen, weil es eigentlich ein Kampagnenspiel ist. Legacy of You heißt es. Es ist ein Green Legacy Spiel, also wir können alles wieder zurücksetzen. Und je nachdem, ob du eine Partie gewinnst oder verlierst, verändert sich das gesamte Spiel. Du kriegst dann entweder Sachen rein, die das Ganze etwas schwerer machen oder leichter machen. Und das Interessante ist, dass das Ganze eigentlich ein Eurogame ist, bei dem es auch um Ressourcenmanagement geht, freischalten. Richtig toll. Und ich habe es komplett durchgespielt. Es hat mir große Freude bereitet. Ich fand es sehr interessant, wie sich die Partien entwickelt haben. Und ja, ich glaube, das Vermächtnis des You heißt das auf Deutsch. Richtig tolles Spiel.
Ich glaube, das Material sah ganz cool aus.
Ja, ja. Es ist ja auch von... ich meine, es ist Garfield Games, die ja auch die Westfrankreich-Reihe zum Beispiel gemacht haben. Genau, mein Platz 2 ist ein Spiel, was ich dieses Jahr auch sehr, sehr häufig auf dem Tisch hatte. Und damit meine ich wirklich sehr häufig, denn ich habe 39 Partien davon gespielt.
Oh, wow.
Es ist 52 Realms. Ein Solospiel, was man nur mit einem Kartendeck von 52 Karten spielt, bei dem man versucht, sich durch einen Dungeon zu kämpfen und am Ende gegen einen Boss zu bestehen. Und das Interessante ist, dass wir für jede Farbe, die quasi in dem Deck drin ist, Pickkreuz und so weiter, unterschiedliche Sachen machen können in Räumen. Wir können die als Items nutzen. Wir bekommen Wunden und es geht so voll ums Deckmanagement. Es geht auch ein bisschen um Risikoabwägung. Manchmal hat man auch Pech und man kriegt so schnell so auf die Schnüss, dass man halt direkt sagt, okay, dann direkt nochmal eine Runde. Hat für mich einen kleinen Sog ausgelöst. Macht richtig Bock. Es gibt verschiedene Charaktere. Es ist ein Print-and-Play-Titel. Auch das wieder total toll. Das heißt, wenn ihr einen Drucker zu Hause habt, dann könnt ihr euch das einfach ausdrucken und einfach zocken mit einem 52-Karten-Deck. Hat mich sehr, sehr nachhaltig begeistert und möchte ich auch weiterhin noch viele Male spielen. Und auf Platz 1 ein Spiel, was ich dann doch noch ein paar Mal mehr gespielt habe, nämlich genau, lass mich nicht lügen, 50 Partien tatsächlich.
Und ich habe es tatsächlich auch mal gespielt.
Hä?
Aber nicht als Solospiel.
Stimmt! Ja, da habe ich nur 49 Partien Solo gespielt. Wir haben es einmal zu zweit gespielt. Wobei ich sagen würde, es ist ein reines Solospiel.
Es ist schon eher ein Solospiel, auf jeden Fall.
Und die Rede ist von Unstoppable. Und Unstoppable ist ein Spiel, wo ich hier nochmal meine Liebe für dieses Spiel einfach nochmal darstellen muss. Denn es ist ein Solospiel oder ein, ja, es wird mit 1 bis 2 Spielern ausgegeben. Ich fand es zu zweit nicht so gut. Von John DeClair, der auch Dead Reckoning oder Edge of Darkness gemacht hat. Und es ist ein Card-Crafting-Spiel. Aber das Interessante ist, wir müssen uns durch ein Alien-Deck schnetzeln, ja, oder durch ein Deck immer durchbewegen und Progress machen und gewisse Aufgaben erfüllen. Aber wir werten unsere Karten auf, indem wir in die Sleeves quasi neue Sachen reintun und die Karten somit aufwerten. Das Problem ist nur, wir ziehen gar keine Karten nach, sondern wir ziehen nur Karten nach, wenn wir die Gegner besiegen, die auf der Rückseite sind. Und mit jeder Aufwertung, die wir die wir durchführen, werten wir auch den Gegner auf und machen es uns quasi für später auch nochmal schwerer. Das ist so ein geniales Konzept. Ich liebe es wirklich. Ich liebe alles an diesem Spiel. Ich habe die ersten, ich weiß gar nicht, 12 Partien oder so, habe ich verloren, haushoch, und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und anstatt, dass ich jetzt gefrustet bin, bin ich in Foren unterwegs gewesen. Es gab Foren bei Boardgame Geek, wo auch der Autor noch mal ein paar Tipps geschrieben hatte. Und ich habe mich rangesetzt und habe es einfach durchgezogen. Und ja, habe dann die letzten fünf Spiele allesamt gewonnen. Dazwischen war mal eine Niederlage, davor habe ich auch wieder gewonnen. Also es ist definitiv fordernd. Schwierigkeitsgrad auch noch anpassbar. Ich habe alle Bosse mit allen Charakteren, die ich habe, gemacht. Außer den letzten. Ich glaube, den letzten habe ich nicht mit jedem gemacht, sondern nur mit ein paar. War das auch so ein bisschen Choose Your Own Adventure, auch das wieder. Oh, genial. Unstoppable. Wenn ihr ein Solo-Spiel in diesem Jahr kaufen wollt und sagt, ich möchte ein bisschen Solo spielen, aber ich brauche schon ein Spiel, was auch lange hält, Unstoppable. Absolut. Das ist das beste Solo-Spiel ever für mich.
Da habt ihr doch jetzt auch drei super, super gute Solo-Tipps. Also das klang ja alle drei nach wirklich sehr, sehr guten Spielen, mit denen man sehr viel Zeit verbringen kann.
Ja, wobei ich sagen würde, Platz 1 und 2, also Platz 1 ist ganz weit weg, also ganz weit weg.
Ja.
Platz 2 ist von Platz 3 aber auch sehr weit weg.
Okay.
Und trotzdem gab es auch noch Platz 4, 5, 6, wie auch immer.
Ja.
Aber ich will, also Unstoppable ist... Das ist für mich, das ist ja auch mittlerweile in meinen Top 100 drin, das Spiel.
Ja, sehr cool.
Ja.
Sehr gut. Habt ihr eine sehr gute Empfehlung auf jeden Fall.
Hoffe ich doch. So, ich weiß, dass es viele Leute schon gekauft haben.
Ja.
ja, ansonsten würde ich sagen, wir haben jetzt die Genres durch und die speziellen Sachen. Beim nächsten Mal wird es dann um unsere Top 5 gehen. Es wird um Themen, die Top Themen in Brettspielen geben in diesem Jahr, die Top-Grafiken und so ein bisschen die specialigeren Preise.
Genau,
ja?
Denn wir haben noch ein paar Kategorien vor uns. Das würde aber zu viel werden für eine ganze Folge.
Ja.
Ihr seht es ja jetzt schon, wir haben jetzt echt viel behandelt. Deswegen machen wir da beim nächsten Mal weiter und hoffen, ihr seid dann genauso gespannt auf unsere weiteren Favoriten und vor allem auf unsere Top 5 des Jahres.
Ja. Man kann es noch nicht erraten.
Genau, die bekommt ihr dann nämlich auch.
Erweiterungen gibt es noch, es gibt Innovationen noch, also es gibt Reimplementierung noch, also sind tolle Sachen noch dabei, so ist nicht.
Auf jeden Fall.
Seid gespannt, ja. Und dann würde ich sagen, wenn ihr der Meinung seid, ey, ihr habt da ein Genre benannt, ihr habt das Spiel gar nicht erwähnt, wie kann das denn sein? Schickt uns eine Nachricht gerne. Wird
ja
vielleicht den Grund haben, dass wir es nicht gespielt haben oder es dann doch nicht so gut fanden. Aber es würde mich einfach interessieren. Vielleicht seid ihr bei einem Genre einer Meinung mit uns. Vielleicht sagt ihr, boah, das habe ich noch gar nicht auf dem Schirm gehabt.
Genau,
muss ich mir anschauen.
Und vielleicht habt ihr ja auch noch wirklich einen absoluten Geheimtipp in den Genres.
Ja, und zum Beispiel Logic and Lore war auch ein Geheimtipp, den ich bekommen habe, weil ich so gerne Deduktionsspiele spiele.
Na, stimmt.
Also, scheut euch nicht, uns eine Nachricht zu schreiben, E-Mail oder Instagram, in der Beschreibung verlinkt. Und ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Woche.
Tschüss.